herzlich willkommen bei Die Art zu leben, deinem Podcast für innere Balance, echte Verbindung und das Leben nach deinen eigenen Regeln. Ich bin Andrea, Life Art und Soul Business Coach, und ich lade dich ein, dich inspirieren zu lassen mit tiefgehenden Tools, ehrlichen Impulsen und neuen Perspektiven für mehr Balance zwischen Familie, Beruf und innerer Freiheit und mutig deinen authentischen Lebensweg zu gestalten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die Art zu leben. Und heute geht es mal um die Jugend, aber vielleicht auch die Eltern. Oder die Eltern, die Probleme mit den Jugendlichen haben. Oder die Jugend hat Probleme mit den Eltern oder überhaupt Schule. Oh, Schule kann so anstrengend sein. Das kann so viel Stress verursachen. Aber um was es da jetzt genau geht, weil ich habe nämlich heute einen Interviewpartner da. Und ich freue mich total, weil ich den schon länger immer wieder so im Visier hatte. Ich hatte ihn auch zwischendurch immer mal wieder angeschrieben bei Instagram. Hey, möchtest du nicht mit mir mal einen Podcast machen? Oder wir könnten doch mal reden miteinander. Und jetzt ist er da. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Und am besten stellst du dich selber vor. Also starten wir jetzt einfach mal durch.
Ja, lieber Andrea, herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, mein Name ist Steffen Bach. Ich bin seit über 20 Jahren Lehrer, seit einigen Jahren auch stellvertretender Schulleiter, Papa von zwei schulpflichtigen Kindern. Und ich coache Familien, die einfach die Herausforderung haben, das ganze Thema Schule, Schulstress und die so kurz vor dem, ja, kurz davor sind, irgendwie an diesem System ja zu scheitern oder zu zerbrechen, klingt vielleicht ein bisschen zu krass, aber mir ging es eben als Jugendlicher genauso. Ja, also zu meinem Werdegang kurz oder warum ich mich jetzt für dieses Thema stark mache. Ich bin selbst am Gymnasium gescheitert. Also ich war auf dem Gymnasium und habe von vornherein gemerkt oder in Klasse 5 ging das eigentlich noch ganz gut los, ja. Und dann wurde der Leistungsdruck immer größer, Konflikte mit Lehrkräften. Und ich habe die ganze Zeit zu hören bekommen, Mensch, wie dumm ich wirklich bin. Ja. Also das waren wirklich O-Ton-Aussagen meiner damaligen Lehrkräfte, auch im Bereich Mathe und Französisch. Das waren so meine, in Anführungszeichen, Lieblingsfächer. Vorsicht, Sarkasmus. Ja, und heute bin ich, Spoiler vorweg, Mathelehrer selbst. Ja, also man sieht hier, es scheitert oder es liegt häufig nicht an mangelnder Intelligenz oder es liegt nicht, wie meine Lehrer meinten, daran, dass ich dumm wäre, sondern an was ganz anderem. Wie gesagt, ich habe dann das Gymnasium nach der 9. Klasse abgebrochen, eine Ehrenrunde gedreht auf der Realschule und stand dann eigentlich völlig überaltert, im Alter von 18 Jahren da und wusste nichts, was ich machen soll. Also ich hatte den Realschulabschluss in der Tasche. Ich weiß noch, wie ich mit dem blauen Twingo damals meiner Mama zur Abschlussfeier gefahren bin und das Zeugnis entgegengenommen habe. Und ich sehe mich eigentlich immer noch vor dieser Halle stehen, ohne Perspektive, ohne zu wissen, Mensch, was kann ich denn? Was kann ich gut? Weil ich bin auch der Überzeugung, dass jeder Mensch kann irgendwas gut. Also jeder kann was. Und das muss man halt rausfinden, was es ist. Bei mir war es halt nicht passend im System zu sein und wie so ein gedrilltes Pony durch den Reifen zu springen, sondern ich habe schon immer ein bisschen anders gedacht. Ich war immer ein bisschen lebhafter und mein Puzzlestück hat jetzt so in dieses große Puzzle ja nicht reingepasst. Und ich stand eben da und wusste nicht, was ich machen soll. Gar nichts. Ich habe dann, was ich ein bisschen konnte, war Musik machen. Ja, da war ich gar nicht schlecht im örtlichen Musikverein. Und ich hatte da jemand neben mir sitzen, der, wir mochten uns einfach, wir waren befreundet, obwohl er, oh Gott, wie alt war er? Älter als ich, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre älter als ich, ja, hat eine leitende Position in einem Unternehmen gehabt. Und er hat zu mir gesagt: Mensch, Steffen, komm doch zu mir in die Firma, ja, mach doch bei mir eine Ausbildung. Und da ich halt, wie gesagt, überhaupt nicht wusste, was ich sonst machen soll, habe ich gedacht, okay, mache ich. Ja, habe mich mehr oder weniger beworben. Also eine richtige Bewerbung war es nicht. Habe dann dort eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner.
Ah, okay.
Also völlig das, was überhaupt nicht meiner Kernkompetenz entspricht. Dazu sitzen, Pläne zu zeichnen mit verschiedenen Bleistiften noch und Tintestiften auf so permanent, so
Transparentpapier?
durchsichtigem. Ja, genau.
Also das
Und
kommt jetzt mir nahe, weil ich bin ja ursprünglich Architektin und ich habe
genau.
genau so gelernt zu zeichnen mit Rasierklinge und so, ne?
Ja. Herrlich. Und wenn man zu viel rasiert hat, dann
Was
durfte
passiert?
man den Plan nochmal machen, weil das Papier war
Ich
sehr, sehr dünn. Ja.
weiß.
Also herrlich, ja, wenn ich daran zurückdenke, dass ich in so einem Büro, Großraumbüro saß und stundenlang hier Zeichnungen gemacht habe, Normschrift gelernt habe, genau in den Kästchen. Rückblickend die Hölle. Damals, ich wusste ja nichts anderes, also ich habe die Ausbildung durchgezogen 3 Jahre lang und durfte dann danach, ich hatte noch das Glück, durfte ich noch Zivildienst machen. Ja? Also ich bin noch die
Das
Generation
war ja auch noch, ja,
Wehrdienst,
stimmt, genau.
genau, beziehungsweise Wehrdienstverweigerer, weil auch da alles akkurat und Bettdecke ohne Falte. Oh Gott, naja, forget it. Und da durfte ich dann Zivildienst machen und da habe ich dann in der ersten Begegnung quasi gemerkt, ich muss irgendwas mit Menschen machen. Ja, dass da ging für mich so ein Feld auf. Also ich möchte jetzt die Einleitung gar nicht zu lange machen, aber ich hoffe, es
Aber
ist
ich fand
okay auch
spannend alles. Ich finde das schon
für
alles
die
hochinteressant.
Zuhörenden.
Ja.
Ich rede einfach mal weiter. Ich
Ja.
weiß noch, ich durfte dann beim Roten Kreuz, war ich im Fahrdienst und wir haben eben Menschen und Kinder mit Behinderung zu Hause abgeholt, die in die Tageseinrichtung oder in den Kindergarten gefahren, mittags wieder abgeholt, zwischendrin Fahrdienste für Bedürftige einfach erledigt, ja, Essen gebracht oder Menschen, die im Rollstuhl saßen, zum Friseur, zum Bäcker spazieren gegangen, lauter solche Sachen. Und ich weiß noch, die erste Fahrt, wie wir zu diesem Haus fuhren, und mein Fahrpartner damals, also wir waren immer zu zweit, der Ernst, der hat dann zu mir gesagt, jetzt geh mal davor zu dem Haus und hol mal die Kinder ab, hol mal den Timmy. Ich so, oh Gott, was soll ich tun? Ja, jetzt geh einfach, die sind total entspannt, auch die Mama, die freuen sich. Und dann laufe ich zu dem Haus und die Tür geht auf und so ein warmes Licht kommt mir entgegen. Die Mama hat den Timmy auf dem Arm und den könnt ihr euch so vorstellen, der lag da eingekuschelt in seinem blauen, dunkelblauen Schneeanzug, Mütze auf und die Kapuze auch noch drüber, weil es war bitterkalt, es war Anfang Januar damals. Und in dieser Kapuze war so ein Niki-Stoff, so ein ganz weicher, brauner Niki-Stoff. Und die Mama begrüßt mich mit, ah, du bist ein Neuer, gell, grüß dich, schau mal, hier ist der Timmy und gib mir den Timmy auf meine Arme. Und ich stand da, ich hatte noch nie, ich meine zumindest bis dahin, noch nie ein Baby oder ein Kleinkind auf dem Arm. Baby war es ja nicht mehr, aber ein Kleinkind, ja. Und die gibt mir den auf den Arm. Und wir schauen uns an und der Timmy lag da, also der konnte nicht laufen, der konnte auch nicht selber essen, der wurde eben künstlich ernährt und sprechen konnte auch nicht. Aber unser Blick, der hat sich getroffen. Und in dem Moment, ich kriege gerade selber Gänsehaut hier in diesem Podcast, war so ein Blitz, da war so ein leuchtender Moment und mir wurde auf einmal richtig warm. Mir lief es den Schauer den Rücken runter, wirklich, obwohl es draußen, ich glaube, wir hatten -7, -8 Grad an dem Morgen. Mir wurde auf einmal richtig heiß und ich hatte das Gefühl und bin felsenfester Überzeugung, dass er mich in dem Moment angegrinst hat. Einfach nur, wir haben uns angeguckt und er hat gestrahlt und das war der Moment, wo ich dann auch weiter, dann durch den Zivildienst merkte, hey, ich muss was mit Menschen zu tun haben. Da kommen wir mal jetzt in die Richtung, das kann ich gut, mit anderen Menschen zu sein, denen zu dienen, eine Stütze zu sein. Das war so erfüllend, diese 10 Monate. Ich hätte am liebsten gern weitergemacht. Ging
Ja,
leider
gut.
nicht. Durfte dann wieder zurück ins Büro und habe dann noch mehr gemerkt, so, das, nee, das geht nicht mehr. Ja,
Also
das.
das sind ja Welten dann zwischen dem technischen Zeichner und ich sag mal, wenn man jetzt an Menschen mit Behinderungen, das sind ja auch, also für mich auch besondere Menschen. Also ich kenne das auch. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und die geben einem so viel, weil eben gerade auch über die Augen, du spürst einfach diese Verbindung, und die kommunizieren manchmal auf einer ganz anderen Art und Weise, ne? Und da stelle ich mir das schon nicht ohne vor, dann zurück in dieses Technische und in die Norm, die Schrift schreiben. Aber es wird aber echt spannend, weil ich die ganze Zeit schon in meinem Kopf habe, ah ja, du bist eigentlich nicht jemand, der sich gerne in das System reinpressen lässt. Und ich denke die ganze Zeit, wie ist er jetzt dahin gekommen, Lehrer zu werden?
Ja, ich
Sorry.
habe es eingangs ja erzählt, dass ich, also die Grundschule war bei mir alles in Ordnung, das
Ja.
lief gut. Und dann auf dem Gymnasium ab der ja, Ende 6. Klasse, 7. Klasse, da ging es dann los eben mit den Schwierigkeiten, wo man gemerkt hat, hey, das Dasitzen, alles gleich aufzunehmen, wenn der Lehrer was an die Tafel schmiert, das gleich zu verstehen, das war nicht meine Lern- und Denkweise. Und dann eben während dem Zivildienst habe ich gemerkt, hey, ich muss irgendwas anderes machen. Und der klassische Weg war dann tatsächlich, ich bin aufs Arbeitsamt gegangen und habe einfach gefragt, hallo, hier bin ich, ich habe Realschulabschluss, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und ich merke, ich möchte was mit Menschen machen. Was? Wusste ich nicht. Und dann wurden mir verschiedene Sachen vorgeschlagen, auch ein Psychologiestudium fand ich total spannend oder Sozialarbeiter fand ich spannend. Und da hat die Dame noch gemeint, ja, oder könnten Sie sich vorstellen, Lehrer zu werden? Nicht sehr, wie? Das geht ja gar nicht, ich habe ja gar kein Abitur, ja. Und dann hat sie gemeint, ja, es gibt ja in Baden-Württemberg und in Bayern, und ich meine in Hessen auch, bin ich mir aber jetzt gar nicht sicher, die Möglichkeit, eben mit Realschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung eine Ausbildung zu machen zum Fachlehrer für musisch-technische Fächer. Und dann dachte ich, für was? Wie musisch? Also Musik kann ich. Sport konnte ich auch oder kann ich auch sehr gut. Ja. Handball gespielt in meiner Jugend, war ich nur draußen. Also sportlich war ich auch. Ja, was gibt's denn da? Naja, Sie könnten in Karlsruhe eine Ausbildung machen, 2 Jahre. Und dann wären Sie Sport, zum Beispiel Sport, Musik und Techniklehrer. Ich so, wow, das klingt ja spannend. Und dann habe ich diese Info mitgenommen und dachte mir so, warum nicht zurück ins System? Uns einfach anders machen, wie du selbst als Schüler, also ich als Kind, als Jugendlicher erfahren habe. Und das war dann der Antrieb dessen, dass ich dann diese Ausbildung machen durfte zum Fachlehrer. Dann war ich ein Jahr Fachlehrer sozusagen an einer Realschule für Sporttechnik und Musik. Und habe da die Rückmeldung immer bekommen von den Kindern und Jugendlichen. Ja Mensch, Herr Bach, warum können wir Sie nicht als Klassenlehrer haben? Warum haben wir Sie nicht noch in Mathe? Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Stimmt, ja. Gut, auf dem Papier, ich war nur Fachlehrer, nur in Anführungszeichen, ja. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht. Mit dieser Ausbildung oder dieser Doppelausbildung war es dann möglich, noch damals gab es das noch Grund- und Hauptschullehramt zu studieren.
Cool. Das ist
Genau.
immer irgendwie, das habe ich auch immer gesagt zu den Eltern so im Coaching, wenn die immer so verzweifelt waren, oh, mit meinem Kind und wenn das jetzt doch aufs Gymnasium, vom Gymnasium runter muss. Da habe ich gesagt, hey, wir leben in Deutschland. In Deutschland gibt es so viele Wege. Da habe ich gesagt, das ist, eigentlich denken wir immer, es wäre immer nur dieser eine Weg. Aber du hast so viele Möglichkeiten über Umwege, trotzdem vielleicht wieder dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Also. Du bist ein Beispiel dafür. Ja, cool. Weiter. Jetzt wird's spannend. Jetzt hast du da noch Mathe. Mathe ist ja echt cool.
Ja, genau. Also dann habe ich mich noch eben an der Hochschule, an der Pädagogischen Hochschule eingeschrieben. Damals auch. Es klingt alles so, als wäre ich steinalt, aber es war so die Vorgabe, dass man damals auch ein Hauptfach mit studieren musste, ja, in einer Fächerkombination. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der Fleißigste in dem Sinn. Also ich bin auch eher recht faul, ist vielleicht übertrieben, aber man sagt ja auch so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ja, und nicht höher. Und Dann habe ich die Fächerkombination gewählt, Sporttechnik. Sport hatte ich ja quasi eigentlich schon, also Sport als Hauptfach und Technik mit dazu, weil ich ja auch schon Techniklehrer war. Und dann noch Mathe mit dazu als drittes Fach sozusagen. Ja. Und genau, dann wurde ich Mathelehrer, ja. Also das Mathe war dann auch das bestbenoteste Fach im ganzen Studium. Völlig verrückt. In der 7. Klasse, 8. Klasse war ich in Mathe Nachhilfe selber und zu hören bekommen, wie doof ich bin, ja. Und wurde dann eben, wie gesagt, habe ich das Studium dann abgeschlossen. War aber nebenher immer noch auch als Fachlehrer im Schuldienst. Also ich habe mich teilbeurlauben lassen. Ich war, wie gesagt, dann mit 14 Stunden weiter im Schuldienst als Fachlehrer und die andere Zeit dann studiert, bis dann eben das Studium sozusagen fertig war. Ich dann auch noch ein Jahr Referendariat machen musste, durfte. Ja, und dann war ich wissenschaftlicher Lehrer in dem Sinn, war dann lange, lange Zeit an einer Schule und jetzt eben seit 5 Jahren sind es jetzt dann im September dann auch die Position als stellvertretender Schulleiter eben, wo ich mich dann drauf
Mathe
freue.
noch mal kurz. Ich komme,
Ja.
ich hole mal kurz zurück, weil für mich ist ja, ich weiß noch, ich hatte damals ein Kind im Coaching, also Grundschule, ne, so 2. Klasse oder so. Und der Vater kam damals alleinerziehend mit dem Kleinen bei mir rein und hat gesagt, boah, der hat totale Probleme in Mathe und in Deutsch und aber Mathe ist eigentlich das Schlimmste. Naja, und irgendwann im Coaching habe ich den Jungen dann mal gefragt, was hast denn du so für Spielsachen zu Hause? Und ihr werdet es nicht glauben, es war nur ein iPad. Es war kein Lego, kein Playmobil, kein gar nichts. Und dann kam der Vater irgendwann an, weil ich es echt nicht geglaubt habe von dem Jungen, ne? Ich habe dann den Vater gefragt, mal eine Frage so mit Spielsachen. Was ist denn so zu Hause? Was haben wir denn da? Und er so, ja, ein iPad. Und ich so, Moment. Keine Holzklötze, kein Lego, kein Playmobil, etwas zum Anfassen, zum Bauen, dreidimensionales Denken. Ne? So, und er guckte mich an, nee, nee, das müsste ich ja dann abends immer aufräumen, das macht mir so viel Stress und das liegt dann alles auf dem Boden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt mal eine ganz einfache Frage. Und was ist mit den Unterhosen und mit den Socken? Und er so, ja, die liegen auch auf dem Boden. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber Sie können ja Ihrem Kind jetzt kein iPad an die Füße ziehen, geschweige Unterhose. Da habe ich gesagt, so, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Dann bin ich mit in den Einkauf gegangen, dann haben wir einen Karton Lego gekauft und Playmobil. Da habe ich gesagt, was magst du? War natürlich das Piratenschiff, ne? War ja klar. Und dann habe ich gesagt, so, und das nehmen Sie jetzt mit nach Hause. Und Aufgabe ist, mit Ihrem Sohn bauen Sie jetzt ganz wilde Sachen. Wilde Städte mit Piraten, die durch irgendwelche Burgen sich kämpfen und ich weiß nicht. Und innerhalb kürzester Zeit, dann haben wir natürlich auch noch Coaching, habe ich auch noch so ein paar Übungen gemacht, hatte das Kind das mit dem dreidimensionalen Denken und auf einmal war Mathe überhaupt kein Thema mehr. Und ich denke so bei dir gerade, naja, technisches Zeichnen eben ist ja schon sehr mathematisch auch. Und es fördert natürlich auch die Denkweise in diese Richtung. Wie setze ich das um? Und das kann ja nachher auch sehr förderlich zu sein, sage ich jetzt mal, um zu sagen, na ja, gut, dann mache ich jetzt eben Mathe. Bin ja schon irgendwie in dem Bereich. Und das ist dann ja der Weg. Also dieses, das hast du dir sozusagen jetzt selber diesen Weg gewählt, um dann eben Mathelehrer zu werden, ne? So verrückt sich's anhört, was in der Schule eine Katastrophe war. Bei mir war es übrigens Deutsch. Wenn ich daran denke, dass ich mal dann zwischendurch sogar für eine Zeitung geschrieben habe, frage ich mich dann auch heute immer noch, ey, ich stand Deutsch immer 4 und 5, ne? Also so Grundschule. Ich war zwischendurch übrigens noch auf der Hauptschule. Ich habe alles durch. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und am Gymnasium hatte ich Mathe und Deutsch Leistungskurs. Also, sorry, was da manchmal erzählt wird, aber das wird jetzt spannend, weil du sagst ja jetzt auch noch, dass du stellvertretender Direktor geworden bist. Weil für dich ist es ja dieses, du möchtest ja schon in deiner Freiheit bleiben und diesem System, also wenn es zu eng wird, dann denke ich mal, bist du jemand, der sagt, nee, das machen wir anders. Hast du so die Möglichkeiten an der Schule, das auch umsetzen zu können?
Ja, also du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen angesprochen,
Ja, da
natürlich,
bin
auf
ich.
die ich vielleicht ein bisschen eingehen möchte aus meiner Sichtweise jetzt.
Ja.
Wie gesagt, ich habe jetzt viel von mir erzählt, meinem Werdegang und das Interessante finde ich immer, also ich werde oft gefragt, oder viele haben den Ansatz, das ganze System ändern zu wollen. Ja, ich finde, ja, das wäre toll, wenn wir das könnten. Also auch ein ganz bekannter deutscher Philosoph geht ja auch immer in diese Richtung und sagt ja auch, wenn wir jetzt eine Schule gründen würden, wie würden wir denn da rangehen? Ja, klar, wir würden die fragen, die sich damit auskennen. Wir würden Kinderpsychologen fragen, wir würden Soziologen fragen, wir würden Lehrkräfte fragen, wir würden Pädagogen fragen, wir würden Erziehungswissenschaftler fragen und so weiter und so fort und würden dann daraus was bauen. Das würde mich tierisch freuen von Herzen, wenn ich das noch erleben darf. Aber ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben, zumindest das staatliche System, dass ich das dahingehend so grundlegend ändert. Es tut sich viel, das sehe ich. Und dahingehend auch jetzt auf deine letzte Frage einzugehen. Was können wir, also das ist auch mein Ansatz im bestehenden System, dass das nicht ideal ist, das wissen wir, das glaube ich, da gehst du ja mit, ja. Das sehe ich auch, ich habe es ja selbst auch erlebt, wie blöd so ein System laufen kann oder sein kann, auch heute noch. Aber mein Ansatz ist eben, innerhalb dieses Systems können wir ganz, ganz viel machen. Zum einen als Elternteil können wir ganz viel machen, aber wir können auch als Lehrkraft natürlich ganz viel ändern. Und ein großer Ansatz, und der verändert, wie ich finde, so, so viel, ist, dass wir mal aufhören, mit diesem Rotstift die Fehler zu markieren. Das ist für mich der allererste Ansatz. Also ein ganz bekannter amerikanischer, nicht amerikanischer, australischer Professor hat vor vielen Jahren eine große, große Metastudie rausgebracht, die auf Deutsch heißt, das Lernen sichtbar machen. Und dieser Ansatz, wenn wir Lernerfolge, und jetzt wird es mal ganz konkret, sichtbar machen, dann passiert ganz, ganz viel.
Ich würde da unheimlich gerne einhaken, weil ich grinse schon die ganze Zeit, weil ich habe das damals mit meinem jüngsten Sohn gemacht, ne? Grundschule. Ich glaube, 4. Klasse. Deutsch war auch nicht seins, ne? Zum Beispiel. So wieder ein Diktat geschrieben, kam nach Hause und was war's? Eine 5. Und dann war total geknickt und hat gesagt, oh, ich kann mir noch so viel Mühe geben. Da habe ich gesagt, Moment, wir machen jetzt was. Da hatte ich gesagt, such dir einen schönen bunten Stift raus, also irgendeinen Stift, den du magst, irgendeine Farbe. Ich glaube, es war damals sogar blau oder so, ne, bei ihm, weil er hat ja auch eine Rot-Grün-Schwäche, aber das ist eine andere Sache. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt unterstreichst du in dem Diktat, was alles richtig ist. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er nachher da drauf geguckt, da sagt er, oh, die roten Striche sind ja ganz wenig. Und dann war der so, ey Mama, ich kann ja ganz viel. Ach, dann kriege ich das andere doch auch hin. Ich habe nächsten Tag einen Riesenärger mit dem Lehrer bekommen, weil ich mir erlaubt habe, in das Diktat rein. Es war ein Riesenärger, was ich mir erlauben würde. Das ginge ja gar nicht, dass man einfach in so einem Diktat. Da habe ich gesagt, wieso ist doch das Diktat meines Sohnes? Und wenn der sagt, hey, das mache ich, gehört doch ihm. Und dann habe ich aber dann gesagt, wissen Sie, es geht ja darum, das Kind auch mal zu motivieren, damit es sieht, was es schon kann. Weil wenn ich aus der Position herausgehe, hey, ja, es gibt noch Fehler, aber wenn ich doch schon so viel kann, dann schaffe ich das doch auch. Und du wirst es nicht glauben, der hat es geschafft, nachher irgendwie in einem halben Jahr nachher auf eine 3 zu kommen und am Ende also Grundschuleabschluss, hatte der eine 2 mal in Deutsch. Und deswegen muss ich so grinsen, als er es gerade sagte. Da denke ich so, ja, danke, genau, das ist es doch. Ja, es ist immer weiter.
Wow, Andrea,
Ja.
also liebe Zuhörende, wir haben uns nicht abgesprochen vorher,
Ja.
aber das trifft jetzt ja wirklich voll in die Mitte, ja? Und
Ja.
weil ich wollte eigentlich gerade auch eine kleine Geschichte noch erzählen
Ja,
zu einer
erzähl mal.
Schülerin. Und jetzt achte, jetzt schnall dich an. Ich hoffe, du sitzt, gell? Ja.
Ja, ich sitze ja.
Jetzt Achtung. Und zwar, wie wir das auch, also in der Schule ändern können. Und ich finde es ja so witzig gerade, dass du das mit deinem Sohn mit
Ja.
einem Diktat gemacht hast. Jetzt Achtung, schnall dich an. Ich hatte eine fünfte Klasse mal übernommen. Ja, vor lange, lange ist her. Klassenlehrer, Klasse 5. Und mir war ganz, ganz wichtig, ganz viele Stunden selbst in der Klasse unterrichten zu dürfen. Ja, um eine ganz tolle Beziehung. Also da könnten wir jetzt das nächste große Thema aufmachen, wie wichtig die Beziehung ist, um hier eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung und Schülerinnen-Beziehung natürlich aufzubauen. So, und ich habe damals zu meiner Chefin gesagt, dass ich auch Deutsch in der Klasse unterrichten möchte. Obwohl, ja, ich weiß, ich bin kein Deutschlehrer, aber Klasse 5, 6, das kriegt man hin. Ja, das geht. Das schaffe sogar ich. Also gut, durfte ich. Also ich hatte dann Deutsch, Mathe, Sport, Musik, was waren es noch? Lernzeitstunden hatten wir damals mit drin. Also ich hatte ganz, ganz viele Stunden in meiner Klasse. Ich glaube 15 oder 16 Stunden. Oder noch mehr? Ja, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall haben wir auch mal ein Diktat geschrieben. So, jetzt Achtung. Und ich hatte da ein Mädchen drin, die kam ganz von der Grundschule mit einem ganz, ganz niedrigen Selbstwertgefühl, ja, und hat auch immer zu hören bekommen, was sie nicht kann und worin sie nicht gut ist. Das wusste sie. Und dann haben wir ein Diktat geschrieben. Das waren 120 Wörter. So, und ich habe jetzt mal den Spieß umgedreht nach. Und habe versucht, jetzt machen wir das Lernen sichtbar in dieser Zeit. Also ich habe einen Grünstift genommen und habe ihr jedes Wort markiert, was richtig war. Das war bei dem Diktat von 120 Wörtern, waren es genau 20 Wörter, die richtig waren.
Oh,
Ja?
okay.
Genau. So, wenn ich da jetzt natürlich eine Note drunter geschrieben hätte, wüssten wir alle, was das wäre. Ja? Dann haben wir. Bin ich rangegangen, schau mal, wir üben jetzt Rechtschreibstrategien. Ja? Wir haben dann 4, 5 Wochen lang von Ferienabschnitt zu Ferienabschnitt Rechtschreibstrategien. Je, ich verfuschel mich hier schon, so nervös bin ich. Geübt, trainiert und am Ende haben wir wieder ein Diktat geschrieben, ähnlich vom Schwierigkeitsgrad, wieder 120 Wörter. Habe ihr wieder mit dem Grünstift das markiert, was richtig war. Und diesmal waren 40 Wörter
Wow,
richtig.
cool.
Genau. Und genau diese Rückmeldung habe ich ihr gegeben. Habe gesagt, schau mal, du hast deinen Lernerfolg um 100% verbessert.
Ja, guck
Vor
mal.
4 Wochen waren noch 20 Wörter richtig. Jetzt sind 40 Wörter richtig. Das ist das Doppelte. Das heißt, du hast dazu gelernt. Wir haben das sichtbar gemacht, das Lernen, den Lernerfolg. Was möchte ich damit sagen? Hätte ich den Rotstift genommen, alles markiert, was falsch war und hier eine Ziffernote drunter geschrieben, hätte sich für das Kind nichts geändert. Gar nichts. Es wäre die
Ja, wäre
gleiche
auch
Note
stecken
geblieben.
geblieben, ne? In diesem alten, ich kann ja
Ganz
eh
genau.
nichts.
Genau. Sie hätte gesagt, ja, für was lerne ich denn? Für was tue ich das? Es bringt ja doch nichts. Das, was sie in der Grundschule erfahren hat, nämlich genau das, und was ganz, ganz viele tausende Kinder täglich bei uns erfahren, ja, für was soll ich denn lernen? Es bringt ja doch nichts. Am Schluss kriege ich ja doch wieder die 5 oder die 6.
Genau. Und
Und
das finde ich eben so spannend, dieses. Weil diese Motivation, ne, dieses zu motivieren, hey, guck mal, du hast jetzt schon so viel geschafft und beim nächsten Mal siehst du dann auch noch deinen Erfolg, dass das, was du einsetzt oder ne, so in dem Falle die Strategien, hey, da passiert was, ah, das hat sogar eine Wirkung. Und ich glaube, das ist, also für mich ist das sowieso immer der richtige Weg. Also ich habe, glaube ich, meine Jungs damals ohne viel Fachwissen oder so, ich habe einfach intuitiv gehandelt und habe immer gedacht, ach, sollen die machen da? Ist mir egal, die Gespräche mit den, also ich bin jetzt ehrlich, ich fand der Elternsprechtag immer, oh Gott, der muss da wieder hingehen, ne? Und ich habe nachher gesagt, ich gehe nicht mehr ohne meine Söhne dahin. Weil ich habe immer gedacht, okay, dann Lehrer, dann erzähl es meinem Sohn auch direkt und nicht nur mir. So nach dem Motto, du als Mutter bring alles in Ordnung. ich habe das jetzt mal ganz schnell runtergebrochen. Aber dieses zu motivieren und zu zeigen, hey, da bist du doch stark. Und ja, wir können nicht in allem gut sein, aber wenn wir da Erfolge haben, dann äußert sich das auch in anderen Bereichen. Und die Kinder, und das ist das, was du sagtest vorhin auch, was ich auch immer im Coaching gesagt habe zu den Kindern. Ich kann das System nicht verändern. Das ist einfach so starr. Das läuft schon so lange. Die brauchen einfach eben sehr, sehr, sehr lange, um das zu verändern. Aber mit Kleinigkeiten Impulse reinzusetzen ins System, also so reinzusetzen und da was zu verändern. Ich glaube, das ist der richtige Weg, weil ich finde, dieser ganze Widerstand, den wir leisten, gerade auch als Eltern gegenüber der Schule. Ich meine, ganz ehrlich, du kommst manchmal in so eine Schule und ich habe gedacht, Leute, die riecht ja noch so wie früher. Also sorry, was passiert dann bei den Eltern? Die rutschen selber wieder in ihr eigenes Verhalten aus der Schulzeit. Und dann, oh Gott, der Lehrer will mir was. Also gehen die in den Widerstand mit dem Lehrer. Der Lehrer sitzt auf der anderen, also ist so in meiner Welt, ne? Und dann so der Lehrer wieder, oh, da sind die Eltern, jetzt muss ich da wieder mal. Und schon sind wir immer in diesem Widerstand. Und ich denke immer, hört doch auf damit. Arbeitet doch endlich mal zusammen. Weil das wäre doch, und dann am besten die Kinder noch mit reinnehmen. Das würde ich ja großartig finden. Also das war jetzt schon wieder vorgeprescht. Okay. Ich
Aber das ist
bin so.
genau, Andrea,
Ja.
das ist genau der Punkt, den ich auch seit 20 Jahren erlebe, diese Verhaltensmuster, was die Eltern oder auch wir als Eltern erlebt haben, dann auch automatisch auf die Kinder übertragen und
Ja.
das ganze System nur aus dieser Perspektive kennen. Und es hat sich viel geändert und es ändert sich auch viel und es gibt viele Ansätze, die eben auch im klassischen Schulsystem, in der staatlichen Schule umgesetzt werden. Von Thema Beispiel Growth Mindset ist ja so ein Punkt, was in ja, vielen, vielen Fortbildungen auch thematisiert wird oder auch eben durch Influencerinnen. Ja, tolles Buch dazu, was es auf dem Markt gibt, wo die Kinder und ja auch die Eltern mal angehalten werden, einfach mal zu schauen, okay, in diesem System und mal weg von dieser Note zu gehen, weg von dieser Ziffernote zu gehen, weg von diesem Denken, ich kann das nicht, zu einem, ich kann es noch nicht.
Ja.
Und dieses kleine Wort auch, was so viel verändert im ganzen Mindset, in der ganzen Denkweise, im ganzen Ansatz. Das ist unglaublich. Und auch in dem Punkt, was ich gerade gemeint habe, was die Eltern auf ihre Kinder übertragen, unbewusst. Also ich kenne es im privaten Umfeld, ich kenne es aber natürlich auch aus der Schule, in Elterngesprächen und so weiter, dieses unbewusste Übertragen, ach, in Mathe, da war ich auch nie gut. Ja.
Ja, hurra, ja.
Was das bei dem Kind dann macht, das ist den Eltern ja gar nicht bewusst, ja, dass es dann suggeriert, ah ja, wenn die Mama oder und der Papa da nicht gut drin waren, dann ist es okay, dann bin ich automatisch auch nicht gut. Und dann passiert da auch nichts mehr. Also dieses Denken ist dann so fix, sagt man dann gegenüber zu dem Growth Mindset. Also es gibt diese zwei Denkweisen. Einmal dieses Fixed Mindset, wo denkt, ich kann das nicht, weil die Mama konnte das ja auch nicht oder der Papa. Oder dieses Growth Mindset, zu Deutsch auf Wachstum orientiert, ich kann es eben noch nicht, aber ich kann ja alles lernen. Und da versuche ich auch immer den Eltern, ja, so ein kleines Licht am Ende dieses vermeintlich langen, dunklen Tunnels zu sein, ja, dass es mir eben genauso ging, dass wir alle die gleichen Herausforderungen hatten, aber in dem System dann doch auch vieles, vieles möglich ist, ja, was wir ändern können.
Und das ist so, das hat ja auch mal Gerald Hüther gesagt. Also, ich bin ja Fan von Gerald, ne? Der hat ja, glaube ich, mal vor vielen, vielen Jahren, als wir noch eine Bundeskanzlerin hatten, hatte er mal mit ihr ein Gespräch gehabt und hatte gesagt, eben, wie wir das Bildungssystem verändern könnten. Und sie hat zu ihm gesagt: Herr Hüther, tun Sie mir einen Gefallen. Ich von hier oben. Ich kann gar nicht so viel bewirken, weil dann ist da was, ist da, da muss diskutiert werden und dann muss ich mich von oben nach unten arbeiten. Sie sagte, fangen Sie doch unten an, was zu verändern. Dann geht es automatisch, diese Veränderung wächst nach oben und dann können Veränderungen stattfinden. Und das ist so, was ich auch oft den Eltern im Coaching gesagt habe. Habe ich gesagt, geht doch mal raus aus diesem Widerstand mit der Schule. Da habe ich gesagt, hey, der Lehrer ist auch ein Mensch übrigens, wollte ich nur mal betonen, nur so. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich bin Lehrer und ich habe eine Klasse, also die Klasse, nenne ich das jetzt mal so. Ja, und dann sollst du noch, ich habe es ja im Lehrerzimmer erlebt, ne, dann ist der eine Lehrer mit dem Stoff schon so weit und der andere noch nicht. Und dann kommt so dieses, ach wie, du hast den Stoff noch nicht durch. Oder dann gibt es ja immer den Notendurchschnitt für die Klasse und dieses ganze Zeug, ne? Also damals, als ich da drin war. Und dann habe ich ja, bisschen, auch die haben ihren Stress. Die versuchen das auch irgendwie hinzukriegen. Da habe ich gesagt, Erziehung ist mittlerweile, wird eigentlich auch an Schule abgegeben. Erziehung von Kindern. Und dann habe ich gesagt, und wenn du guckst, dass die Kinder von morgens 8 Uhr bis, weiß ich, die sind ja heute mal lange in der Schule, 16 Uhr? So, 16, dann denke ich immer, naja, kennst du noch das Kind, was nach Hause kommt? Hast du eine Ahnung, was das in der Zwischenzeit erlebt hat? Es war die meiste Zeit mit den Lehrern zusammen. Dein Anteil ist eigentlich nur noch dieser Hauch von Nachmittag. Sag mal, in den Abend, ich will meine Ruhe, weil ich ja selber gestresst bin, ne, durch Job oder keine Ahnung. Und dann kommt vielleicht das Wochenende. Da ist ja für die Kinder, also der Raum, den die Kinder heutzutage noch haben, in dieser, ich nenne das mal Selbstwirksamkeit, selber zu gestalten Dinge, der wird ja immer enger. Der ist ja kaum noch Luft da. Also meine Kindheit war wirklich so, 1 Uhr spätestens war Schulschluss. Dann ging es ab nach Hause, dann hast du dann irgendwie meine Oma, also ich habe eine Zeit lang bei meiner Oma gewohnt, die hat erstmal gesagt, ach, Kinder, geht raus. Gar nicht erst Hausaufgaben, raus mit euch, ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, dann kommt ihr irgendwann rein, wenn ihr euch so ein bisschen ausgetobt habt, und da macht er die Hausaufgaben. Er war ideal. Und dann haben wir selber entschieden, und das, wir hatten immer alles fertig, komischerweise. Es gab auch nie Stress, das zu machen, oder nicht? Weil die hat es auch immer sehr spielerisch gemacht, die war eben sehr cool, die Oma. Und aber diesen Raum für die Kinder, dieser Gestaltungsraum wird ja immer kleiner. Der ist ja kaum noch da. Und das sind natürlich schon auch Faktoren, die überall mit reinspielen heute. Und das stelle ich mir einfach, na, weil du ja jetzt gerade echt so aus diesem Gebiet kommst, in der Schule. Ich stelle mir das unheimlich stressig vor für die Lehrer, weil die Kinder, die diesen, ich nenne das mal Auslauf oder dieses sich zu entwickeln, gar nicht mehr so haben, weil auch ihr habt ja Vorgaben, was die Kinder bis dann und dann gelernt haben sollen, möchten, müssen, weiß ich nicht. Ich stelle mir das schon schwierig vor, so auch als stellvertretender Schuldirektor. Also könnt mir schon vorstellen, dass man so an seine Grenzen kommt, oder?
Oh.
Da spreche ich
Ein
Themen
leichtes
an, ne?
Seufzer.
Ja.
Also, ich möchte mal ganz kurz auf einen Bereich eingehen, was du gerade angesprochen hast, und zwar die Kinder. Und dahin geht ja auch der politische Trend, der Ausbau der Ganztagesschulen. Ja, zumindest ist es bei uns in Baden-Württemberg so. Ich glaube aber, dass es auch bundesweit so ist, dass immer mehr von der Regierungsseite her, von oben runter, darauf gedrängt wird, dass die Schulen sich ausbauen, sozusagen als Ganztagesschule. Jetzt haben wir ja ab September diesen Jahres gibt es ja den Rechtsanspruch für alle Erstklässler, die eingeschult werden. Die haben ja Anspruch auf 8 Stunden Betreuung. Täglich 5 Tage die Woche, mit Ausnahme von 4 Wochen im Jahr.
Ach du Schreck, Entschuldigung, ich muss
Genau.
gerade ein bisschen kurz
Ich
durchatmen.
sehe, du bist
Okay,
überrascht. Genau,
ja.
also noch einmal, die Kinder haben, alle Erstklässler, die jetzt im September eingeschult werden, haben einen Rechtsanspruch auf 8 Zeitstunden der Betreuung. Das heißt, wenn die um 7:45 Uhr in die Schule kommen, haben die Kinder bzw. die Eltern natürlich den Rechtsanspruch, dass das Kind bis 15:45 Uhr betreut wird oder beaufsichtigt wird, ja, Betreuung hat. So,
Ja.
das heißt, mal losgelöst vom Ganztagesausbau der Schulen hin zu einer Betreuung, also es ist ja auch zweierlei, ja, sind die Kinder, die in einem Ganztag sind oder in einer Betreuung. Da fehlt ja ein großes Stück weit das, was du selbst gesagt hast, diese Selbstwirksamkeit. Auch wenn die Schulen, und jetzt muss ich mal wirklich hier einen Schutzmantel über unsere Lehrkräfte,
Ja,
über die Schule, weil
gerne.
ich bin ja selber einer davon und auch in der Schule, wir sind Ganztagesschule, wir sind eine große Schule und auch mit einer Grundschule, auch Ganztagesschule. Und wir probieren hier natürlich auch innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens und den Rahmenbedingungen für die Kinder diesen Alltag so zu rhythmisieren, dass auch Zeiten sind, Eben für die Selbstwirksamkeit, eben, dass es auch ein Ausgleich ist zu einem Hobby oder zu Angeboten, die man halt sonst in der Freizeit wahrnimmt, annimmt. Aber, und das vergessen oft viele Eltern, sie sind trotzdem 8 Stunden in diesem schulischen Setting. Es ist nicht, ich komme heim, kann erstmal machen, was ich will, kann rausgehen, kann auf die Couch liegen, kann mich irgendwohin verkrümeln, laut Musik hören, sondern sie sind im schulischen Setting. Es ist getaktet. Ja? Es gibt eine Mittagspause, danach gibt es dann noch eine Lernzeit, wo Lernaufgaben erfolgen. Danach gibt es bei uns jetzt sogenannte Workshops, also Angebote in Form von AGs, sowas, glaube ich, wie du mal angeboten hast, von der Kunst. Ja? Aber ganz vielfältig, wo die Kinder dann eben wählen können, was sie machen möchten. Ich wiederhole mich, trotzdem ist es im schulischen Setting.
Ja,
Dieses
richtig, genau.
Freie, ich gehe jetzt mal raus, ich gehe aufs Fahrrad, ich gehe auf den Bolzplatz, ich gehe in den Wald, wir bauen eine Hütte oder ich bin daheim und kritzel eine Stunde auf dem Papier rum und höre dazu Musik, entspanne mich, wie auch immer das aussieht, das ist so natürlich nicht möglich. Ja? Also das vergessen wir bei all diesem Ausbau, auch wenn der ganze Trend bildungspolitisch genau dahin geht
Ja,
und
ich weiß.
ja.
Aber das Ding ist ja, also ich meine, und das ist so, wo ich so sage, so, und jetzt kommt dieser Zeitpunkt, wo wirklich Eltern, Lehrer zusammenarbeiten müssen. Also es geht ja kein Weg mehr dran vorbei. Und dieses, wenn ich dann mal so mal wieder hier Menschen habe, ne, so Eltern, die dann sich aufregen über die Schule und Schule, dann sage ich, pass auf, stopp. Das ist komplett falscher Weg. Das haben schon deine Eltern gemacht und die Eltern davor und die Eltern davor. Da habe ich dann abgesehen davon, von den Lehrern gab es genau dasselbe. Da ist halt, wann fangen wir an, neu zu denken? Weil wenn unsere Kinder so lange, und ich meine, leider fängt das ja schon im Kindergarten an, oder Kindertagesstätte. Ich hätte ja auch gerne, dass sie nicht mehr Erzieher heißen wieder. Ich hätte die gerne wieder als Kindergärtnerin, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das ist meins.
Andrea, ich muss reingrätschen.
Ja.
Da bin ich voll bei
Ist
dir.
das danke.
Voll und
Ja.
ganz. Warum? Also aus. Magst du zuerst oder soll
Nein, nein,
ich?
mach ruhig,
Warum?
mach ruhig,
Also
sag ruhig.
ich finde diese Begleitung, in Anführungszeichen Erziehung ja von Kindern, es hat schon einen Grund, warum das Kindergarten und Kindergärtnerin oder Kindergärtner heißt. Warum? Weil wir ja gucken, wie bei einer Pflanze auch, was braucht die Pflanze, damit die voll aufblüht und dass es der gut geht, dass die ihre volle Entfaltung, ihre volle Schönheit in die Welt hinausbringt, ja? Und aufblüht. Bei einer Pflanze gucke ich doch auch, wenn es der nicht gut geht, braucht die vielleicht einen anderen Standort, braucht die vielleicht eine spezielle Erde, braucht die einen Dünger, muss die mal zurückgeschnitten werden, muss die vielleicht in einen größeren Topf, lauter solche Dinge, ja. Und das muss ich doch bei den Kindern und Jugendlichen doch auch tun. Also ich muss doch auch gucken, was braucht denn dieses Kind, also dieses in Anführungszeichen Gärtnern, ja, würde ich mir ehrlich gesagt auch zurückwünschen. Also ich hatte da
Ich habe
letztens.
gerade was ganz Böses, Krasses in meinem Kopf in Bezug auf Erzieher, Erzieherinnen, weil die ziehen ja, er
Genau,
zieht.
ja.
Und ich denke, ja, und die Erzieher sind heutzutage dafür da, entschuldigt an alle, die jetzt zuhören und in diesem Bereich arbeiten. Aber ist es nicht so, dass sie immer das Unkraut versuchen rauszuziehen, alles, was falsch ist und dass das Kind nachher gut läuft? Boah, ich bin jetzt gerade ganz böse, aber ist mir egal, weil es ist ja wahr. Weil, wann fangen wir an? Weil das ist ja auch, wo die Erzieher heute alle an ihre Grenzen kommen. Es ist ja, also wirklich, wenn ich da reinhöre, ich habe ja auch ein paar Frauen, die gerade in dem Bereich auch arbeiten, die sind alle fertig, die sind alle an ihrem Punkt angelangt. Und wenn die versuchen, einem System, was von oben aufdrückt, wie es zu laufen hat, ich meine, ich will ja jetzt nicht so politisch werden, aber da gibt es ja so komische Vorgaben, wir sollen ja noch mehr arbeiten, also Kram. Aber dieses, was machen wir da, wenn wir die Kinder, und da ist es ja auch so, wenn wir die schon so lange in einem System haben, dann laufen die natürlich gut nachher in der Schule, weil da sind sie auch wieder so lange. Aber was ist da nachher, wenn die im Berufsleben sind? Was wird aus ihnen? Wohin geht diese Reise dann? Also ich bin jetzt ganz, aber dieses, wann fangen wir jetzt an, aus diesem Widerstand rauszugehen und es anders zu machen. Und ja, jetzt sind vielleicht Vorgaben da. Also mit der Ganztagsschule finde ich jetzt, ich habe eben keine Kinder mehr in der Schule, weißt du? Deswegen war ich gerade so, was ist ab September? Nein, echt jetzt? Also, puh. Ja klar, muss ja auch, weil es müssen ja alle arbeiten gehen. Weil sonst kannst du dir ja das alles gar nicht mehr leisten. Ich frage mich manchmal sowieso, wie junge Familien das heutzutage machen. Gerade auch im Ahrtal, da waren ja viele, die plötzlich kein Zuhause mehr hatten. Und ich habe immer nur gedacht, wie machen die das finanziell? Die sind ja eigentlich nur noch unter Druck, glaube ich. Aber dieses, wenn wir das Wohl der Kinder im Auge behalten, dann ist es ja so, wie du gerade sagtest. So, was können wir jetzt in Schule machen? Was können wir so, dass die Kinder, weil für mich zum Beispiel, ich bin so ein Kind gewesen, ich bin so ein bisschen Waldorf. Aber Kindergarten, ne? Nachher Schule war eine normale Regelschule. Das war so eine Welt, wo ich dachte, oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Aber dieses, ich brauche auch als Kind, also ich bin auch so ein Mensch bis heute, ja, wenn ich bei vielen Menschen zusammen bin, wie jetzt zum Beispiel in Ahrtal, was weiß ich, wenn am Tag hier 200 Helfer waren. Ich brauche Auszeiten. Ich muss für mich alleine sein. Ich muss alleine im Wald sein. Ich kann sowas nicht unter ständig Beschuss mit anderen Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich heute Kind wäre und du hast ja gar nicht mehr diesen Rückzugsort, alleine sein zu können, weil wie du schon sagtest, dann werden AGs oder Workshops angeboten. Das ist ja auch wieder in der Gruppe. Entschuldigung, aber was machen die Kinder, die eben anders unterwegs sind? Da haben wir auch vorhin mal so kurz einen Ansatz gehabt, weil es gibt ja einfach verschiedene Lerntypen. Also bei Tobi haben wir jetzt gelernt, es gibt jetzt auch noch die Eule und den Wal, den Delfin und den Hai. Und, aber es gibt ja auch noch den Kinästheten, den Auditiven und all die, ne? Wie ist das, wenn du jetzt als Lehrer so eine fünfte Klasse hattest jetzt, ne, wie du vorhin erzählt hattest? Wie holst du diese verschiedenen, ich sag mal, Menschentypen ab dann? Weil das ist ja die Herausforderung, vor der der Lehrer einfach auch steht.
Ja, der Andrea, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung heutzutage. Ja. Also, wo fange ich da jetzt an?
Ich
Ja,
weiß.
große
Ja,
Frage.
aber mir ist es so wichtig, dass der Zuhörer mal versteht, so wenn er eben nicht im Schulsystem ist, was es einfach auch bedeutet, diese Vielfalt von Kindern, die ja heute anders sind als
Ja,
damals. Das ist ja ein
total.
Unterschied heute. Ja.
Also, ja, man kann das nicht mehr vergleichen wie noch vor 15 Jahren oder selbst vor 10 Jahren, habe ich das Gefühl. Es verändert sich so viel. Zum einen in der ganzen Gesellschaft natürlich, das erleben wir ja, und vor allem natürlich bei den Kindern. Und in so einer Schulklasse, gut, ich kann jetzt nur natürlich von meiner Schule sprechen. Wir sind eine Schule, an der alle Kinder aller Niveaustufen sozusagen in Klasse 5 starten. Das heißt, ich bin an einer Gemeinschaftsschule, heißt es in Baden-Württemberg. Wir haben ja was total Verrücktes, wir haben ja eigentlich fünf weiterführende Schulen in Baden-Württemberg. Ja? Wir haben die Hauptschule, wir haben die Werkrealschule, wir haben die Realschule, wir haben das Gymnasium und wir haben die Gemeinschaftsschule.
Ist das wie Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen? Wahrscheinlich, ne?
Also die Gemeinschaftsschule ist die Schulform, in der, wie gesagt, die Kinder in Klasse 5 starten, mit allen Niveaustufen vertreten in einer Klasse. Also wir sind nicht nur in einem Dach, sondern wir sind alle zusammen im Klassenverband, ja, als eine Klasse. Das heißt, wir haben Kinder, die nach der Grundschule die Empfehlung zum Beispiel haben, um aufs Gymnasium zu gehen oder auf die Realschule oder eben
Okay,
auf die
ja,
Hauptschule, sage ich jetzt
einfach
mal.
dort.
Ja, also G steht dann für das grundlegende Niveau, M für das mittlere und E für das erweiterte
Ah, so
Niveau.
habt
Das
ihr das,
klingt ja nur.
okay.
Genau. Und diese Kinder, und das ist total spannend, die starten zusammen in Klasse 5. Und viele denken dann, ja Mensch, wie soll denn das funktionieren? Wie könnte denn das jetzt hier klappen? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht sehr, sehr gut, indem ich natürlich als Lehrperson, als Lernbegleiter oder Lehrkraft einfach mal einen Schritt zurückgehe und weg von diesem alle gleich, zur gleichen Zeit, gleich gut, gleich schnell. Das funktioniert
Ja,
nicht. Also
richtig.
man sieht es ja auch in den anderen weiterführenden Schulen, dass es nur bedingt funktioniert, ja, oder nur für die wenigsten funktioniert. Funktioniert es wirklich in allen Fächern
Ja.
auf dem gleichen Niveau zu sein und gleich schnell? Und da einfach mal wegzugehen und zu schauen, okay, was bringen die Kinder mit und auf welchem Niveau lernen jetzt die Kinder gerade, in welchem Fach? Also das ist dann auch noch mal unterschiedlich, ja. Für alle, die jetzt hier zuhören und für die das
Ja.
komplett neu ist, nur ganz kurz. Also wir haben ja Kinder, die können zum Beispiel in Mathe eine Stärke haben und dort jetzt im Mathe-Thema auf dem erweiterten Niveau lernen. Aber in Deutsch zum Beispiel haben sie halt Baustellen und Schwierigkeiten und da lernen sie vielleicht gerade auf dem grundlegenden Niveau. Und wenn aber dann ein neues Thema kommt, kann sich das auch innerhalb des Faches wieder ändern. Also dass dann das Kind zum Beispiel in Mathe bei, sage ich jetzt mal, Geometrie, ja, es ist hier begabt, ja, du bist auch Architektin, ich technischer Zeichner, hier räumliche Zeichnungen, das kann das Kind super. Und jetzt kommt auf einmal als nächstes Thema Arithmetik, Bruchgleichungen.
Ja.
Buh, Hilfe!
Ja, genau.
Dann kann auch sein, dass das Kind bei der Geometrie auf dem erweiterten Niveau gelernt hat und in der Arithmetik auf einmal vielleicht auf dem grundlegenden Niveau lernt. Diese Durchlässigkeit ist bei uns jederzeit gegeben, bis Halbjahr Klasse 8. Weil irgendwann müssen sich die Kinder natürlich mit den Eltern, klar, entscheiden, welcher
In welchen Weg?
Schulabschluss,
Ja, genau.
genau, gehen wir mal. Aber bis dahin findet keine Selektierung statt, es findet kein Aussieben statt, wie es in anderen Schulformen ist. Wer nicht mitkommt, der ist ja falsch. Nein, sondern vorhin habe ich das Symbol der Pflanze benutzt. Das darf stattfinden, dieses
Ja.
Wachstum, dieses Lernen, ein Lernfortschritt, das darf und muss stattfinden, wo wir auch sagen, dass nichts schlimmer eigentlich als in Klasse 5 alle oder schon in Klasse 3 geht es ja los in der Grundschule. Ah, was hat dein Kind vielleicht für eine Empfehlung? Was hat meins? Ja, wie? Du hast nur eine G-Empfehlung. Ja, mein Kind hat aber E-Empfehlung.
Ich weiß.
Da fängt es ja schon an, ja, dieses Selektieren, dieser ständige Vergleich. So wie bevor es im Kindergarten ist, im Sandkasten. Ja, was, meins kann schon rückwärts zählen und laufen. Deins hebt die Schaufel immer noch nicht mit zwei Fingern. Was? Ja, also du kennst es ja auch als Mama. Und zurück auf die Schule. Wenn wir dann weggehen, weg von dieser Gleichmachung und auch mal weg von diesen Ziffernoten, sondern hin zu einem, was ich eingangs schon gesagt habe, Lernerfolg sichtbar machen, die Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Dazu muss ich natürlich erstmal herausfinden, wo stehen sie denn? Das heißt, ich muss ja eine ganz
Ganz anders als
diagnostische
Lehrer denken.
Brille aufhaben, ja,
Ja.
als Lehrperson nicht nur meinen Stoff runterbeten, sondern mal schauen, wo steht denn jetzt jedes einzelne Kind? Wer kann wo was, wie gut? Und vor allem, wie kann ich jetzt das Kind zum Lernen bringen und zu dem Erfolg bringen, was es sich auch selber setzt? Also bei uns finden auch in der Schule Coaching-Gespräche statt mit den Lehrkräften, regelmäßig, wo wir dann zusammensitzen und die Kinder sich Ziele setzen. Wir schauen, okay, wo läuft in welchem Fach was, wie gut und wo brauchst du Unterstützung? Welches Ziel setzt du dir selber? Welches Niveau möchtest du erreichen? Und die Kinder wollen.
Guck mal.
Die wollen, ja, Punkt, Punkt. Ja,
Ja,
die
weil ich
wollen
glaube, in
einfach.
dem Moment werden die Kinder ja auch gesehen.
Genau,
Dann
genau.
bist du nicht nur, was weiß ich, Schüler sowieso, der das und das nicht macht oder das nicht hinkriegt, sondern du wirst gesehen und du merkst plötzlich, ah, das ist ja auch für die Lehrer, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ältere Lehrer, auch eine Herausforderung, weil es ja auch eine neue Denkweise bedarf. Und ja, das ist voll mein Ding jetzt, was du da gerade erzählst. Das finde ich jetzt richtig geil. Geil darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Das hat noch letztens ein Junge zu mir gesagt.
Piep.
Hat er doch geil gesagt. Da habe ich gesagt, ach, ist mir doch jetzt egal, ich mache das jetzt einfach. Und das Kind wieder zu sehen, das ist ein Riesending. Und dass die Kinder auch den Lehrer sehen, das ist ja auch wichtig, dass sie erkennen, ah, der ist nicht mit dem ich kämpfen muss, sondern
Ja.
Der sieht mich, dann beginnt ja auch Respekt wahrscheinlich auch, ne? Da verändert sich ja schon sehr viel.
Also
Ja.
es ist ja ganz viel, wie du auch sagst, Beziehung, ja.
Ja.
Das ist auch gesehen werden, ernst genommen werden, auch dieses Erkennen. Und das, jetzt spule ich mal 30 Jahre zurück. Ich habe eingangs auch erzählt, die Lehrer haben zu mir gesagt, ich bin dumm, ja, weil ich halt nicht am Tag X genau das abliefern konnte oder ausspucken konnte, was Lehrer Y gerne von mir gehört hätte, in
Ja.
Perfektion, ja. Da hat sich niemand dafür
Interessiert
interessiert.
niemand, niemand.
Wer ist denn der Steffen da dahinter? Mensch,
Ja.
was kann denn der vielleicht gut? Ah, der kann gut Trompete spielen, der ist musikalisch, der ist empathiefähig, der kann gut sich auf andere einlassen, der kann gut mit anderen, der, das war ja, gab es kein Schulfach für, also war das
Nein.
auch nichts wert, ja? Und das ist jetzt der Ansatz, und da hole ich jetzt nochmal alles, was wir eigentlich bisher gesagt haben, mit rein. Das, was wir auch im System ändern können. Wenn
Ja.
wir als Lehrkräfte endlich mal weggehen von diesem, ich muss meinen Stoff durchpauken und ich habe nur eine Schülerzahl vor mir, ja, wie eine Immatrikulationsnummer an der Uni, irgendeine Schülernummer, ich sage es jetzt mal überspitzt, sondern hingehen und gucken, was habe ich denn hier für einen Mensch vor mir? Was habe ich denn hier für ein Kind? Was bringt das Kind mit? Und was kann das Kind? Und wie kann ich jetzt das Kind dahin bringen
Ja.
und begleiten und unterstützen und motivieren. Und dann funktioniert, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, auch ein Lernen ja viel erfolgreicher als nur, ich stelle mich vorne hin, alle hören mir zu und müssen jetzt zur gleichen Zeit das Gleiche können. Ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, in einem Coaching, das war ein Mädel und die hatte so Schwierigkeiten in Biologie und sonstigem, ne? Und dann habe ich gesagt, na, was lernt ihr denn gerade? Und ich weiß gar nicht mehr, was, das Schwein. Und danach kommt ja immer die Kuh und so. Ich mache das jetzt mal so. Und dann sagte die, ja, wir lernen gerade das und das. Und habe ich gesagt, ach ja, gut, okay, damit jetzt nächste oder übernächste Woche kommt dann das Thema und danach kommt das und das Thema. Dann kam die irgendwann, Andrea, du hast ja recht, woher weißt du das, dass dieses Thema kommt? Und ich sagte, ach, das ist immer noch so wie bei mir. Es hat sich nichts verändert. Und
Ja.
deswegen ist es so, gerade was du auch vorhin sagtest, dass die Eltern mit ihren eigenen Dingen kommen, eigenen Blockaden, die sie noch nicht für sich erkannt haben, und stülpen das den Kindern über. Und dann kommen wir aus unserer auch alten Denke in Bezug auf Lernen, Schule, all diese Dinge, stülpen das drüber und sind dann auch wieder ein Hemmschuh für die Kinder. Und deswegen sage ich immer, alle müssen zusammenarbeiten. Das geht gar nicht anders. Auch wenn die Kinder, und sie sind einfach den größten Teil am Tag eben in der Schule, wie du vorhin sagtest. Und was kann man jetzt eben anders machen? Und auch die Leute aus diesen Widerständen rauszuholen, weil das ist ja, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich sage, Leute, hört doch auf zu kämpfen. Das macht doch keinen Sinn. Weil wir sehen da draußen ja genug Kampf, das reicht ja schon. Also müssen wir es ja nicht auch noch machen. Und ich finde das so cool, so dieses, also ich hätte mir das schon gerne auch damals in der Schule gewünscht, dass so einer mein Potenzial gesehen hätte, der gesagt hat, ey, die Andrea, ja, Deutsch ist nicht ihr Ding. Schon gar nicht, also ich hatte einen Englischlehrer, der war übrigens aus Texas, der war eine Katastrophe, ich habe den nie verstanden. Ich wusste nie, was der da war immer fünf, habe ich gestanden. Komischerweise, als dann aufs Gymnasium kam, also ich habe dann die letzten 3 Jahre da gemacht, hatte dann irgendwann der Direktor, der hatte mich dann gesehen und hat irgendwann gesagt, sag mal, Andrea, so Englisch ist nicht dein Fach, ne? Da sagt er, nee, besonders nicht mit dem Englischlehrer noch dazu. Da sagt er, ja, aber Französisch liegt dir komischerweise. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil du hattest ja in der Realschule die ganze Zeit Englisch gehabt und ich habe mir da mal Gedanken gemacht. Du kannst Englisch abwählen. Dafür machst du jetzt noch Biologie und so, und dann gleichen wir das irgendwie aus. Das war für mich ein Segen. Und das war ein Direktor, der hat einen gesehen. Der wusste aber in der Schule auch jeden Namen von jedem Schüler. Der kannte jeden Schüler. Der wusste auch die familiären Hintergründe. Der war der Hammer. Wenn der schon reinkam, wir mussten immer, das war noch so eine Zeit, da mussten wir aufstehen und dann, gut, der hieß übrigens Schmidt. Das ist schon irgendwie witzig, ne? Also guten Morgen, Herr Schmidt, ne? Und dann wusste der, na, ich habe von dir das und das gehört. Was ist denn zu Hause los? So einer war das. Und der hat einen gesehen. Und das war für mich nachher der Glücksfall im Gymnasium, weil alles, was vorher im Vierer- und Fünferbereich war, hat sich dann relativ schnell in Drei- und Zweierbereich dann nachher gestaltet. Das war wirklich, sobald du Kinder siehst und erkennst und mit ihnen redest, dann fangen die ja an und setzen um. Und das ist das, was nachher auch Spaß macht, denke ich mal, als Lehrer. Weil, also ich muss dir da noch eine Story zu erzählen. Das ist so geil, was wir da gerade alles erzählen. Das ist egal, mit dem Podcast, das wird richtig cool für jeden, der jetzt mit zuhört. Ich bin mal gespannt, wer alles mit dabei geblieben ist. Ich hatte damals eine Englisch, nee, eine Französischlehrerin bei mir im Coaching, die ja dann auch irgendwann ja eben kam, wie ich vorhin schon sagte, Andrea, ich habe jetzt eine ganz andere Klasse, weil die angefangen hat, ihre Sprache zu verändern. Die hat dann angefangen, wirklich in die Sprache mit reinzubringen, den Kinästheten. Ne? Hey, wie fühlt sich das für euch an? Sieht das gut aus? Und hast du gut zugehört? Die hat also diese ganzen Kanäle sprachlich reingebracht. Ich habe ihr dann gezeigt, wie es geht, weil die war hochvisuell übrigens. Da hat die natürlich den Kinästheten und den Auditiven komplett verloren im Unterricht. Ne? Und da sagte sie, die hören alle zu. Da habe ich gesagt, ja, ist geil, ne? Und dann kam der Direktor zu ihr, als Gymnasium übrigens auch. Sie war Französisch- und Deutschlehrerin und er hat gesagt, hey, mir ist jetzt gerade eine Lehrerin weggebrochen, Krankheit übrigens Thema. Und er sagt, ich habe jetzt ein Problem, Physik. Ich habe niemanden Physik, kannst du das übernehmen? Und sie so, ich bin keine Physiklehrerin. Und dann saß sie bei mir heult und hat gesagt, Andrea, ich kann bald nicht mehr, soll ich Physik machen? Da sagt er, mach doch ein Experiment. Und sie so, wie? Nimm die Klasse mit. Stell dich vor die, es war eine siebte Klasse, habe ich gesagt, stell dich vor die siebte Klasse und sag denen, Leute, ihr kennt mich ja. Französisch, Deutsch, kein Thema. Physik, keine Ahnung. Wir haben aber den Lernstoff. Könnt ihr mich unterstützen, dass wir das hinkriegen? Ich so, das kann ich doch nicht machen. Das sind doch schließlich die Schüler. Ich muss. Und dann habe ich gesagt, probier es doch mal aus. Nimm die doch mal mit. Der sagt, wir haben heute YouTube, wir haben Internet. Du kannst alles Wissen irgendwo ranholen. Und dann hatte die echt den Mut gehabt und hat das gesagt vor der Klasse. Er sagt, ich kann kein Physik, Leute, aber ich habe hier den Lernstoff. Was machen wir? Habt ihr eine Idee? Was haben die Schüler gemacht? Haben direkt Gruppen gebildet. Also wir übernehmen das, wir übernehmen das und dann gucken wir zusammen. Und dann hat sie gesagt, dann haben die angefangen zu arbeiten und dann hat jeder immer für dieses einzelne Themen vorgestellt. Und sie hat natürlich mitgearbeitet. Sie hat gesagt, Andrea, ich habe so viel gelernt. Und dann hat die es durchgezogen. Und dann kam sie irgendwann und sagt, Andrea, du wirst es jetzt nicht glauben, aber die Klasse hat jetzt im Vergleich zu den anderen am besten abgeschnitten. Da hat sie gesagt, ja, weil du hast sie in die Selbstwirksamkeit gebracht. Und da hat sie gesagt, Andrea, das ist so abgefahren. Ich habe allerdings jetzt ein Problem. Der Direktor ist so begeistert, der will mir nicht nur noch Physik für die nächste Klasse aufbringen, sondern auch noch Chemie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das jetzt musst du wohl mal mit ihm reden. Also, ich muss sagen dazu, die ist allerdings nachher abgegangen von der Schule. Die hat auch das Beamtentum dann aufgegeben. Die ist dann nach Frankreich gegangen an eine Privatschule. Weil sie dann irgendwann gemerkt hat, okay, ich bin overload. Das schaffe ich jetzt gerade nicht mehr. Aber und daran habe ich gesehen, es funktioniert. Wenn wir das einfach mal mutig auch als Lehrer sind, Leute, ich habe da jetzt gerade keine Ahnung drüber. Dann kann es sein, dass ein Schüler, ach, hey, weiß ich schon längst. Habe ich letztens noch bei Google irgendwie oder YouTube-Video oder ich meine, die Welt ist da draußen so. Und dass wir das mit reinnehmen in diesen Lernstoff, finde ich ja. Und bitte nicht mehr diese ganzen alten Bücher, die es so gibt.
Ja,
Das ist
wow,
jetzt eine
also
Geschichte von mir. Ja, also ich meine,
mega.
du wirst ja auch ganz viele Geschichten haben. Auch so, wie ist es denn so, wenn ältere Lehrer da sind, die sich so umstellen mussten jetzt so in dem System, wo die jetzt drinne sind?
Also es ist ja ganz kurz zu der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, ja, das ist ja genau nochmal der Punkt, also die Quintessenz ja wirklich, was die Lehrerin gemacht hat, nämlich die Kinder auch einen Lernzugang zu geben. Vorhin hast du es mal angesprochen, die ganzen ja, Menschentypen, die es gibt, oder auch Lerntypen. Ich weiß, die Lerntypen sind nicht wissenschaftlich belegt, aber trotzdem haben wir die Tendenzen, ja, und sehen, durch welche Zugänge können wir Menschen oder Kinder idealerweise oder manche Dinge besser lernen und aufnehmen und verarbeiten. Und genau das hat sie ja geöffnet. Sie hat sich nicht hingestellt, was sie vorher dachte, sein zu müssen, nämlich die Fachexpertin mit dem hell erleuchteten Wissen, und sich dann hinzustellen und dieses Wissen wieder runterzubrechen für die Schülerinnen und Schüler, sondern sie hat gesagt, schaut mal, wir haben das Thema. Wie können wir denn das jetzt angehen? Wie können wir das jetzt machen? Und die Zugänge dann, wie die Kinder lernen durften, das durften jetzt ja die intrinsisch motiviert selber rausfinden und selber machen. Okay, der eine hat sich wahrscheinlich mit Tabellen und Theorien oder so beschäftigt, die nächste haben Videos analysiert, wieder andere haben vielleicht eine Umfrage oder ein Experiment gemacht, ja, wo wir ja wieder die ganz verschiedenen Lerntypen drin haben. Also ich habe bei mir dieses Lerntypenmodell in Anführungszeichen erst bemerkt und festgestellt während dem Studium. Erst als ich selbst Lehramt studiert habe, habe ich gemerkt, was für ein Lerntyp ich eigentlich bin.
Ah, jetzt wird's spannend.
Genau. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich mit Kommilitonen Stunden, Tage, nein, Wochen wir verbracht haben, zum Beispiel Immanuel Kant zu analysieren. Und wir haben Streitgespräche, Diskussionen geführt darüber, was er jetzt meint, ja, mit der Aufklärung und so weiter, oder was Rousseau meinte in seinem Erziehungsbegriff. Und da ist mir aufgefallen, ich kann diese Texte lesen, ich kann sie zusammenfassen, ich kann sie bunt anmalen mit Textmarker, aber
Da oben
dafür
geht's nicht rein.
geht's nicht rein, keine Chance. Aber wenn ich mit jemandem drüber, also natürlich muss ich ein bisschen Background-Wissen haben, ja, aber wenn ich mich mit jemandem drüber unterhalte, wenn ich dann in die Diskussion komme, ins Argumentieren komme, dann auf einmal hat es alles Klick gemacht, ja, und auch die Unterschiede. Und da habe ich für mich gemerkt, hey, also ein Kommilitone, der konnte da nie mit, ja, der hat es nicht ertragen, der musste da raus, er hat gesagt, er liest sich das selber durch und schreibt Karteikarten,
Ja, das ist
super.
auch was.
Und wieder andere, wir saßen da und haben debattiert, Stunden, Tage, wie gesagt. Und so habe ich gelernt. Oder meine Abschlussarbeit dann im Studium, am Staatsexamen, weiß ich noch, das habe ich mir zu einem großen Thema, seitenweise natürlich wissenschaftlich vorgeschrieben, ausgearbeitet alles, und habe mir das dann selbst als Audio damals stur aufgenommen, aufs Handy oder auf einen MP3-Player, glaube ich, damals sogar noch. Und habe mir das immer wieder angehört, während ich dann laufen war, joggen war, Fahrrad gefahren bin, ja, in der Bewegung dann, und habe da selber dann mitgesprochen, Selbstgespräche drüber geführt, und so konnte ich das dann für mich, ja, lernen, verarbeiten.
Und ich finde, das ist aber auch wichtig, das zu wissen. Ne? Was für ein, welcher Kanal wirklich, also ich meine, wir haben ja alle Kanäle eigentlich offen, so, aber manch einer ist mehr ausgeprägt und der eine ist eben visuell und kann das wirklich nur geschriebene Wort, am besten noch mit Textmarker, aber dann buff drinne. Da ist der auditive weg.
Genau.
Ja.
Oder der kommunikative, ja, oder
Ja, oder.
kinästhetische,
Ja, der
ja.
Kinesthet zum Beispiel, also mein jüngster Sohn hat einen ganz hohen kinästhetischen Anteil. Und ich weiß noch, in der Grundschule, der Lehrer hat sich aufgeregt, hat gesagt, der hört überhaupt nicht zu, der schaut dauernd auch durchs Fenster, dann malt der dauernd, dann hat er so unterm Tisch die ganzen Gemälde meines Sohnes rausgeholt. Jetzt schauen Sie sich das mal an, der ist überhaupt nicht bei der Sache. Dann habe ich zu Till gesagt, pass auf, Till, wir machen jetzt ein Experiment. Und er so, was denn? Also, oh, was will er denn schon wieder, der Lehrer? Ne? Er sagt, du tust mir jetzt einen Gefallen. Versuch mal eine Woche, versuche es. Wenn der Lehrer reinkommt, egal wo der sich befindet im Raum, schau ihn an und nick leicht mit dem Kopf zwischendurch. Mach es einfach. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Habe ich gesagt, weil der Lehrer glaubt, du bist nicht aufmerksam. Und er so, doch, ich finde das gut, weil dann malt er natürlich, dann hat er was in der Hand, ne? Kinesthet, schaut viel nach unten und dann ist er aber konzentriert dabei. Was hat er dann gemacht, eine Woche lang? Der war fertig, mein Sohn. Der sagt, Mama, ich kriege vom Unterricht überhaupt nichts mehr mit. Und weißt du, was dann kam? Dann kam ich ein Anruf von dem Lehrer, sagt er, Frau Brandt, was auch immer Sie gemacht haben mit Ihrem Sohn, der ist jetzt so aufmerksam bei der Sache dabei. Und ich saß da und habe nur gedacht, echt jetzt? Bist du jetzt echt darauf reingefallen? Und mit dem habe ich nachher ein Gespräch geführt. Und dann habe ich ihm das erklärt. Und er hat gesagt, wissen Sie, wie einfach es ist, Kontakt zu meinem Sohn zu kriegen? Gehen Sie einfach im Klassenraum kurz an ihm vorbei, berühren ihn oben am Arm und sagen: Sag mal, Till, wie fühlt sich das Ganze für dich gerade an? Oder versuchen Sie in der Sprache mit ihm zu sprechen. Am besten noch auch einen Hauch von visuell, weil er natürlich sehr kreativ war. Und dann habe ich gesagt: Dann haben Sie den. Und dann kam der nach einem halben Jahr, sagte: Das ist ja unglaublich, das funktioniert. Na, ich sagte: So, jetzt haben Sie ganz viele Kinder in der Klasse, wo der eine mehr in die Richtung geht, der andere in die. Wie wollen Sie die jetzt abholen? Also, das ist so, wo ich dachte, eigentlich ist das ja gar nicht so schwer, man muss es nur wissen. So wie du
Genau.
jetzt, ne? Auditiv eben. Ich
Genau.
habe ganz oft den Eltern gesagt: Hey, Vokabeln, hey, du hast doch da an deinem Handy, kannst du aufnehmen. Nimm dir die und dann gehst du am besten noch hüpfen auf den Trampolin. Super, dann hast du es drin. Und die Kinder machen:
Perfekt.
Das ist ja geiles Lernen.
Ja, also genau an dem Punkt war ja vorhin schon mal deine Frage, wie kriege ich das jetzt auch
Ja.
als Lehrer eben in einem Klassenzimmer umgesetzt? Schritt eins natürlich ganz, ganz klar, erstmal diese Offenheit
Ja.
selbst oder auch diese Selbstreflexionsfähigkeit, sage ich jetzt mal als Lehrkraft, zu haben, hey, ich habe hier ganz viele verschiedene Lerntypen und auch noch Persönlichkeitstypen vor mir sitzen. Ja, so, und wenn ich das weiß und ich jetzt mal von meinem Ego weggehe, wie für mich Lernen auszusehen hat, weil viele meinen immer, auch viele Eltern meinen immer, Lernen, wie jetzt auch der Lehrer bei deinem Sohn damals, Lernen findet statt, wenn er mir zuhört, also beziehungsweise Zuhören findet ja statt, wenn er mich anguckt, ja, und nickt. Dabei, wie du sagst, hat ja dein Sohn in dem Moment überhaupt nichts verstanden oder aufnehmen können. Also mal weg von dieser eigenen Vorstellung, wie sieht denn für mich Lernen aus? Viele meinen auch immer, die Hausaufgaben müssen daheim am Esstisch oder am Schreibtisch im Sitzen an diesem Platz mit Buch und Stift stattfinden. Wenn ich dann sage, ja, was macht denn Ihr Kind sonst gerne? Ja gut, wenn es darf, geht es auch gern raus mit Straßenmalkreide und mal die ganze Straße voll. Dann ich sage, super, dann nimm doch mal das Mathebuch mit raus und schreib doch mal die ganzen Rechenaufgaben. Vorher am besten noch rausschreiben und als kleine Zettelchen, was das Kind dann noch, weiß nicht, verbrennen darf oder zerreißen oder in die Erde einbuddeln darf. Und schreibt doch jetzt mal den ganzen Schulhof voll oder die Hofeinfahrt zu Hause oder die Straße mit der Straßenmalkreide und verbindet das mal. Ja, macht mal hier Rechenaufgaben als Beispiel draus. Ja, oder mit Fenstermalstifte ans Fenster, was man wieder wegwischen kann als Beispiel. Ja, oder als Fahrstraße mit den Spielzeugautos und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge. Ja, aber da lernt doch mein Kind nichts, kommt dann als von Eltern. Ja, da lernt doch mein Kind nichts. Lernen ist doch am Tisch und Schreiben. Ja, diese Vorstellung, also zum einen für die Eltern, aber auch natürlich für uns Lehrkräfte. Ich weiß, dass es im Klassenzimmer nicht immer funktioniert mit Straßenmalkreide oder Fenstermalkreide, ja, weil wir eben halt auch alle möglichen Mischtypen, ja, sage ich jetzt mal, im Klassenzimmer sitzen haben. Aber allein dieser erste Schritt mal, sich dessen bewusst zu sein und da offen zu sein, dass ich auch mal andere Kanäle zulasse und akzeptiere in dem Klassenzimmer. Ich glaube, da fängt schon ganz, ganz, da wird schon viel in die richtige Richtung gehen, ja. Auch mit Materialien arbeiten und so weiter. Also dieses, ja,
Weg
diese
vom alten
Offenheit
System.
einfach.
Und das müsste doch den Lehrern auch Spaß machen. Entschuldigung. Das ist doch, boah, endlich habe ich mal Freiraum und darf selber kreativ werden.
Naja, Andrea, jetzt versuch dich mal reinzusetzen in eine volle Klasse. Jetzt,
Ich habe es auch provoziert, ich
genau,
weiß.
ich weiß. ich bin offen und ehrlich, das ist natürlich anstrengend. Ja, einfacher. Um jetzt mal auch alle Lehrkräfte wieder in Schutz zu nehmen. Einfacher ist es natürlich, mich vor die Klasse zu stellen, für Ruhe zu sorgen, haha, und sagen, wir schlagen jetzt alle Buch Seite 25 auf und das lesen wir jetzt mal und danach beantworten wir gemeinsam die Fragen. Das ist natürlich als Lehrer viel
Einfacher.
einfacher, ja, und stressfreier, wie zu sagen, okay, oder wir bilden Gruppen und manche wie vorhin deine Physiklehrerin, oder die war ja gar keine Physiklehrerin, aber durfte Physik unterrichten, ja, zu sagen, okay, wir machen eine Gruppe, ihr erstellt vielleicht dazu ein Plakat, ihr macht dazu ein Video, ihr macht dazu einen Lerntext, ihr macht dazu ein Quiz und die anderen machen dazu eine Datenerhebung oder was auch immer gerade zu dem Thema passt, ja. Und dann wuselt es und macht und tut. Und ich als Lehrkraft muss ja jetzt flexibel auf alle Gruppen reagieren können, ja. Das erfordert ja von mir einen Einsatz. Da bin ich ja als Person total gefordert. Da bin ich ja, ich sage es mal überspitzt, voll im Stress, ja. Wie 25 lesen den gleichen Text und beantworten die gleichen Fragen. Das ist für mich als Lehrkraft natürlich entspannt, ja. Anführungszeichen. Währenddessen, wenn ich das öffne oder sage, nehmt euch noch zum Beispiel in Mathe, ja, war ich ja Mathelehrer, Klasse 5 haben wir zum Beispiel Thema Größen nochmal, ja, ist natürlich viel anstrengender, wenn ich den Kindern erlaube, jetzt mal mit Meterstab oder 20 Meter Band und Straßenmalkreide in den Schulhof zu gehen und zum Beispiel einen Blauwal aufzuzeichnen. Und zu gucken, wie viel von uns Menschen passen denn in den Blauwal oder wie viel Grills, was der ja ist, ja, diese kleine Millimeter-Tierchen hier, wie viel passen denn jetzt in einen so einen Blauwal rein? Findet das mal raus. Und wie viel muss der davon essen? Das ist ja natürlich eine viel anstrengendere Situation, sage ich jetzt mal, im Unterricht. Natürlich auch, wenn man dafür offen ist, eine viel schönere, ja, keine Frage, als zu sagen, wir lesen das jetzt durch und machen zwei Aufgaben dazu. Ja? Und
Also in meiner Welt wäre das jetzt natürlich so für mich so, oh, da kann ich endlich mal frei mit den Kindern arbeiten.
ja, ist halt der
Ja,
Ansatz und die Denkweise, wie das immer wieder, ja.
Und, aber ich glaube, das ist eben jetzt auch so ein Veränderungsprozess, der stattfindet. Ne? So auch wie du vorhin sagtest, wie Eltern reagieren auf Thema, wie muss man lernen und auch bei den Lehrern, weil ich glaube, wenn man das sich einspielt oder so, jeder so seinen Weg dort drinne findet und weiß, er hat einen Raum von Freiheit da auch. Und er kann für sich auch entscheiden, wie er den Unterricht vielleicht auch gestaltet. Ich meine, er wird eine Resonanz bekommen von den Kindern. Also ich meine, das wird da sein. Weil ich weiß noch, ich habe ja immer so Kunst-AG gegeben, was ich ja gesagt habe vorher in der Hauptschule und auch an der Pestalozzi-Schule. Also Pestalozzi-Schule ist schon auch, ja, ganz interessant. Und da war es eben so, ich hatte dann wirklich Kinder aus der 5. bis 10. Klasse manchmal da drinnen sitzen. Das war wirklich so 20 Kinder und ich habe gedacht, oh, du hast jetzt jede Phase hier drinnen sitzen. Und mit denen habe ich immer Deals gemacht. Ne? Da habe ich gesagt, hey, passt auf, die erste Viertelstunde gehört mir. War jetzt beim Malen etwas einfacher. Ne? Da habe ich gesagt, hey, dann besprechen wir kurz, hey, was würden wir heute malen? Ihr könnt Ideen einbringen. Das machen wir so die ersten 20 oder 15 Minuten. Dann wählen wir irgendeinen aus, der gerne Musik, also Handy, ne, mit Musik. Dann könnt ihr mal entscheiden, wer ist heute dran. Und dann fangen wir an. Und das fanden die total cool. Aber dann gab es diesen einen Tag, da hatten die alle irgendwie mega Stress in der Schule mit, keine Ahnung, Arbeiten, sonstigen. Die kamen rein, die sind über Tisch und Bänke gegangen. Und ich saß da und habe gedacht, okay, was machst du? Du kannst jetzt brüllen und sagen, okay, setzt euch alle hin. Mein jüngster Sohn hat mir schon gesagt, ach, brüllen bringt eh nichts, weil dann machen die eh weiter, weil dann wissen die auch, der Lehrer ist sowieso an seiner Grenze. Ich mach das jetzt mal so. Und dann habe ich mich vorne aufs Pult gesetzt und habe einfach gedacht, ich warte. Ich warte, bis alle ruhig werden, bis sie es merken. Ich habe ungelogen eine halbe Stunde gewartet. Und ich habe gedacht, oh Gott, ey, die werden nie ruhig, die kriegen das nicht. Und irgendeiner merkte, oh, warte mal, die Andrea, die sitzt ja da vorne. Dann haben sich alle hingesetzt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, was machen wir denn heute? Dann habe ich nur auf meine Uhr geguckt und habe gesagt, tja, sorry Leute, aber meine 15 Minuten sind rum. Ich habe mir jetzt überlegt, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Und die alle, wie? Dann habe ich gesagt, du pass auf die Klasse auf, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Das darfst du nicht, du hast die Aufsichtspflicht. Und ich denke, oh, ihr wisst das auch noch. Und dann habe ich gesagt, ist mir egal, macht, was ihr wollt, aber du passt auf die Klasse auf, weil das war so ein Rowdy, ne? Dann habe ich mich draußen auf den Gang gesetzt und habe gedacht, ich warte mal ab. Das hat natürlich nicht lange gedauert. Da kamen die ersten rausgerannt, so nach dem Motto, oh, da können wir ja machen, was wir wollen. Und ich immer nur so, ab, zurück in die Klasse. Und irgendwann kam aber der Junge, der aufpassen sollte, Tränen, mit Tränen im Gesicht raus, war vollkommen fertig. Da sagt, was ist los? Die hören gar nicht, die machen, was sie wollen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehen wir rein. Und dann habe ich alle angeguckt, das ist nicht euer Ernst, mit ihm so umzugehen. Da habe ich gesagt, ihr habt die Viertelstunde vertan, nicht ich. Ihr habt eine halbe Stunde, seid ihr über Tisch und Bänke gegangen. Wir können uns hier einigen, wir können Freunde bleiben, aber wir könnten es auch anders machen, will ich aber gar nicht. Und dann habe ich gesagt, aber mit ihm so umzugehen, habe ich gesagt, finde ich unterste Kategorie. Und dann haben wir da gesessen. Und dann waren alle, dann haben wir diskutiert. Ne? Dann waren die, ja, du hast ja recht und ah, es war doof und heute war das. Und dann haben die erstmal erzählt, was alles am Tag los war. Und dann kam der Höhepunkt. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Es war nicht abgesprochen. Kurz vor Ende des Unterrichts kommt der Direktor rein. Ach, ich wollte mal vorbeischauen und schauen, was ihr denn heute so Kreatives gemacht habt. Und ich saß dann und hab gedacht, geil. Und dann habe ich nur gesagt, okay, wer möchte es erzählen? Und dann haben sie ihm das tatsächlich erzählt. Und ab dem Moment war das nie wieder so. Also manchmal muss man auch Mut haben und sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach laufen. Auch wenn mein Inneres sagt, oh Gott, eigentlich muss das Ganze stoppen. Ist so mal eine aus meinem Leben, Gott sei Dank nicht als Lehrerin. Das war jetzt eben mein Vorteil. Ich konnte natürlich anders agieren. Ne? Das war so, und auch keine Noten zu geben. Aber ich finde, dieses, was du da gerade erzählst, geht so richtig mein Herz auf, so diese Möglichkeiten zu haben, Kinder anders abzuholen. Das ist doch die Zukunft. Und da kommt natürlich schon auch bei mir die Frage, wo ist in deinem, weil ich meine, du bist ja, da unten steht es ja, ne, da so kann man ja lesen, stressfreie Jugend. Weil es ist ja nicht nur das, was du da machst, sondern es gibt ja noch was dazu, was du machst. Und das hatten wir jetzt bis jetzt so ein bisschen hinten angestellt, aber darauf würde ich gerne jetzt noch kommen.
Ja, sehr gerne. Also Andrea, ich ganz kurz nochmal für die Zuhörenden, die noch dabei sind. Toll, dass ihr noch da seid. Und wie du jetzt ja auch in deiner, ganz kurz in deiner Geschichte, die du gerade erzählt hast mit der Klasse, was hast du denn da gemacht, unterm Strich, mit einem Wort? Was hast du gemacht?
Ich war in der kompletten Akzeptanz von der Situation auch.
Genau. In
Ja.
der Akzeptanz
Ja.
und auf welcher Ebene?
Immer.
Komplett auf die Beziehung
Ja.
einbezahlt.
Ja.
Ja? Und das ist, wir drehen uns hier im Kreis, glaube ich, oder
Ja.
ich hoffe nicht,
Nee.
aber wir kommen immer wieder, oder ich zumindest auch in meiner Arbeit, auf diesen einen Punkt, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, vor einer Stunde war es, wo ich erzählt habe, dass ich die Klasse, die eine Klasse zum Beispiel, auch mit Deutsch fachfremd, dass ich ganz viele Stunden in der Klasse wollte, bewusst. Ja, natürlich, um die Beziehung so zu stärken, dass dann überhaupt auch eine Akzeptanz, ein Öffnen, ein Freiraum, ein Vertrauen stattfinden kann. Ich frage mich immer, wie sollten das in anderen Schulformen gehen? Also ein Freund von mir, der ist auch Lehrer, beziehungsweise der heißt ja nicht Lehrer, sondern Studienrat. Also am Gymnasium,
Ja,
ja, Oberstudienrat, der ist Klassenlehrer und er ist 4 Stunden in seiner Klasse mit Mathe. Genau. Also ich weiß gar nicht, haben wir hier einen Videopodcast? Nee, nur
Natürlich, wir haben einen Videopodcast,
doch.
natürlich. Ja,
Ja,
ja.
also für alle, die jetzt deine Reaktion gesehen haben, genau. Wie soll denn
Eine
da, und da habe
Beziehung.
ich mit ihm auch schon Stunden drüber diskutiert, eine Beziehung stattfinden? Das kann ja gar nicht
Nee.
in dieser Tiefe gehen. Und auch das dann mal diese Akzeptanz, das auszuhalten. Wie du es ja richtig schön erzählt hast, ich sehe mich da gerade selber, weil ganz oft mache ich das genauso. Ich setze mich dann vorne auf den Pult und beobachte und
Ja.
warte und schaue. Und irgendwann
Ja.
macht's Klick. Irgendwann kommen die. Da kommt auch der größte Chaot, ja, der größte Anführer. Der Silberrücken hier in der Gruppe wird dann irgendwann ruhig und die reagieren drauf. Natürlich, ich muss das aushalten, ja. Und wenn ich da wieder in die Beziehung gehe und schaue, hey, was braucht ihr? Auch wenn jetzt in Anführungszeichen gerade Kunst ansteht oder eine Mathestunde oder eine Deutschstunde. Und es kann ja sowieso kein Lernen stattfinden, kein
Nee.
Sinnvolles, wenn da Chaos ist, ich rumschreien muss, für Ruhe sorgen muss, die vielleicht was ganz anderes beschäftigt und was in der Pause vielleicht war oder sonst im privaten Umfeld. Ich muss doch erstmal ja, auch in der Lage sein, dass Lernen funktionieren kann, dass die eine Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Und ja, wenn wir da hingehen, auch innerhalb dieses Systems, was wir haben, und das geht, ja, dann machen wir halt gerade keine Mathestunde, auch wenn es auf dem Stundenplan so steht.
Ja,
Dann ist es so. Punkt.
genau.
Also.
Ist das auch so, dass du, weil du ja eben auch Coaching bist, also du gehst ja auch im Coaching-Bereich, ne, auch mit den Eltern, oder du würdest ja gerne auch mehr die Jugendlichen auch abholen. Das hast du vorhin, bevor wir angefangen haben, mal kurz erwähnt. Wie gehst du da im Coaching auch so, ich mache mal, die Eltern wieder dorthin zu bringen, auch wieder, ja, sich für diese Sachen zu öffnen, sage ich jetzt mal.
Genau, also das ist natürlich die Arbeit im Austausch und deswegen habe ich so eine eigene Methode entwickelt,
Ah, okay.
die sich Yes, die habe ich Yes-Methode genannt, aber Yes mit J vorne. Also J für eben Jugendliche, E für Eltern und S für Schule, weil ich finde es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir diese drei Ebenen sozusagen miteinander verbinden. Und ich sehe mich hier als, in Anführungszeichen, ja, Brückenbauer, der einfach hier auch vermittelt, Brückenbauer ist, der immer schaut, was brauchen denn die Jugendlichen oder die Kinder? Punkt eins. Was brauchen die Eltern? Also wo drückt da der Schuh oder auch was für Glaubenssätze? Und das ist oft so die größte Baustelle, bringen denn die Eltern mit? Vorhin haben wir auch schon drüber gesprochen, die man dann vielleicht verändern darf und muss. Und wie können wir auch die Schule natürlich, das System Schule hier sinnvoll mit ins Boot holen? Viele Eltern wissen auch gar nicht, natürlich, woher auch, wie denn so die Sicht einer Lehrkraft ist, ja, oder in einer bestimmten Schulform. Vorhin hast du es mal spaßeshalber so gesagt, die Lehrer, wir Lehrkräfte sind auch nur Menschen, ja. Wir sind auch und viele in diesem System gefangen oder zu starr drin, die dann denken, ha, ich kann doch jetzt nicht eine Stunde Beziehungsarbeit mit meiner Klasse machen, ich habe doch einen Lehrplan zu erfüllen, ich muss doch meinen Stoff durchkriegen. Ja, nee, also genau. Und das in ein Boot zu kriegen, das zusammen, da biete ich natürlich auch speziell Coachings an für Familien. Allen voran natürlich die massiv unter Schulstress leiden, die unter dem Leistungsdruck leiden oder auch am Gymnasium eben vor der Versetzungsgefährdung stehen. Warum? Ich habe es eingangs erzählt, weil es mich genauso getroffen hat und mir damals ganz arg so jemand gefehlt hat, der einfach da mal drauf schaut, hey, was braucht es denn überhaupt? Also wie können wir hier meine Eltern mit ins Boot nehmen, die Schule mit ins Boot nehmen? Liegt es wirklich an meiner mangelnden Intelligenz, ja, was ja meine Lehrkräfte meinten, oder braucht es was ganz, ganz anderes?
Also das ist eben, finde ich, auch gerade so die Arbeit, also ich so auch in meinem Coaching-Bereich, die, dass sie wieder ihren Selbstwert erkennen, selbstbewusst wieder dastehen. Weil, also ich sag's mal, manch ein Kind wird echt auch gebrochen und braucht nachher vielleicht manchmal auch ein ganzes Leben lang, um da wieder rauszukommen. Dann sitzen wir irgendwann als Erwachsene und wundern uns, warum wir immer wieder dieselben Erfahrungen machen, weil wir eben unbewusst diese Dinge, diese Blockaden in unserem Unterbewusstsein auch noch mitschleppen. Und das sehen ja auch die Eltern, wenn sie eben in die Schule gehen. Und ich sag mal, es riecht nach Schule und dann verfallen sie selber in ihr altes System. Und das ist alles, was ich immer sage. Für mich sind das ja immer die Kobolde im Unterbewusstsein. Ich stelle mir die immer so vor mit Latzhose und hier, ne? Und die ploppen natürlich in dem Moment hoch. So. Und die haben nicht nur wir, sondern der Gegenüber auch. Und dann beginnen eben diese interessanten Kommunikationswege, nenne ich die jetzt mal. Aber jetzt so für die Zukunft der Kinder, das ist immer so meins, ne? Und ich denke mal, das scheint ja bei dir auch so zu sein, es anders zu machen. Dass diese Kinder, die heute also schon so unter einem Druck stehen, also für mich ist das so, dass ich so denke, was machen wir da? Das kann es doch nicht sein, was wir da mit den Kindern, aber was wir denen abverlangen auch. Das ist schon.
Also zum einen der Druck natürlich in der Schule,
Ja.
aber natürlich auch verstärkt, gerade bei den Jugendlichen, dieser ganze Vergleichsdruck, sei es jetzt mit der Schule, was Noten angeht, was Leistung angeht, aber auch wie ich finde, in den letzten Jahren verstärkt durch die ganze Social Media Vergleiche zu sehen, das Ideal und auch diese völlige Überforderung. Ja, es
Ja.
wird ja überall suggeriert, hey, du kannst heute alles machen, du musst gar nicht mehr viel können, es reicht dir hier,
Werde
nimm dein
Freelancer.
genau, da, nimm dein Smartphone und setz dich ins Café, der Rest passiert, ja. Und dieser Irrglaube zum einen, ja, aber auch zum anderen, hey, mal weg von diesem ständigen Vergleich, von diesem hin zu diesem, ja, erschaffen, das immer wieder beim Gärtnern des Selbstwertes, ja, dass die Pflanze mal aufgeht, dass man guckt, was steckt da wirklich drin, was kannst du gut, was interessiert dich, wo liegt vielleicht deine Begabung und was kannst du jetzt damit Sinnvolles erschaffen, ja, wo kannst du hier ins Schöpferische gehen, wo kannst du selbst wirksam werden, auch im ganz Kleinen, bei dir, in deiner Familie, in deiner Klasse, vor deiner Haustür, in deiner Nachbarschaft, in deinem Ort, in einem Verein, in einer Organisation, wo auch immer. Und das rauszukristallisieren und dann zu gucken, okay, da wächst dann was, ja, und da wird die Persönlichkeit sozusagen, ja, gestärkt. Das finde ich ganz, ganz spannend, ja, und wichtig vor allem, weil, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, ich stand mit 18 mit dem Realschulabschluss da, ja, und nichts weiter.
Ja, genau,
Punkt. Leere, ja.
das ist auch so
Leere.
was, so, wo ich immer so denke, wenn so Eltern bei mir sitzen und sagen, ja, aber mein Kind, das muss doch auch wissen, wohin der Weg geht. Und habe ich gesagt, hallo, er ist in der 6. Klasse. Der sitzt nicht in deiner Zukunftskugel. Woher soll er das schon wissen, wenn er selber gerade nur Druck hat, überhaupt nicht weiß, wo seine Stärken überhaupt liegen? Dann nehme ich immer so ein bisschen den Druck bei den Eltern raus und habe ich gesagt, und wenn dein Sohn nachher fertig ist, wer weiß, was es dann für Berufe gibt, die wir jetzt noch gar nicht kennen, weil wir ja da so draußen, da macht es ja Push, sage ich jetzt mal. Also es wird Berufe geben, von denen haben wir heute noch gar keine Ahnung. Also, dann sage ich immer, gib doch deinem Kind dieses Gefühl von, das kann ich. Na, und hey, da liegt mein Pott, das macht mir Spaß. Fang an, es da zu stärken. Weil dann kommt automatisch, naja, dann setze ich mich auch dafür ein. Mir kommt gerade dieser kleine Junge, weißt du, so bei Instagram, dieses, ich will Baggerfahrer werden.
Ja,
So, oh, ich liebe dieses Video. Dieses, aber ich will doch nur Bagger fahren. Und der Vater, naja, aber er muss dann schon auch rechnen. Und ne, die
den
Baugruppe.
kenne
Und er so, ne. Und dann der Vater dann, ja, muss ja schon Führerschein. Und da musst du dann auch. Und irgendwann sitzt er da so, ach, dann ist okay. Dann lerne ich jetzt eben. Aber erstmal zu erkennen, was möchte ich denn überhaupt? Und ich weiß es einfach als junger Mensch nicht. So wie du auch, ne? So, ja, und was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich das alles erreicht. Punkt. Und nun, was kommt jetzt? Und
Ja,
da
und dann
die
macht, Entschuldigung, und dann macht man eine Ausbildung, geht in einen Beruf, wie bei dir ja auch.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass das dann für immer so sein muss, ja,
Na.
sondern ist jetzt ein Kalenderspruch vielleicht, aber Leben bedeutet ja auch Veränderung, ja. Und diese Möglichkeiten jetzt auch, wenn, also gerade das mit dem Coaching, das habe ich, mache ich ja noch nicht sehr lange, ja, sondern eigentlich verstärkt in diese Richtung ging es bei mir, so nach dieser Corona-Krise, wo ich merkte, hey, die Kinder, Jugendliche, da hat sich auch was verändert. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle ja die aktuellen Zahlen der Studien über die psychische, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Raum. Das ist ja erschreckend in den letzten Jahren. Und durch die Möglichkeit halt jetzt auch über die ganzen, ja, Plattformen, wie wir hier jetzt ja auch. Ich weiß ja gar nicht, wo du sitzt auf der Welt und du weißt nicht, wo ich sitze, aber wir treffen uns hier, ja, in einem Zoom-Raum oder in einer Videokonferenz, können das örtlich flexibel zeitlich flexibel machen. Wir müssen uns nicht im Tonstudio treffen. Und allein dadurch, ja, das so zu öffnen oder zu verändern, und jetzt komme ich zum Punkt, was ich eigentlich sagen wollte, kam das ja auch in Bereich, der sich bei mir jetzt gerade verändert, wo ich gemerkt habe, hey, ich möchte eigentlich nicht nur die Familien und Jugendlichen in meiner Schule vor Ort erreichen. Toll, dass ich die erreiche, ja. Also bei mir war es wirklich so, dass Neunklässlerinnen gesagt haben, ah, Herr Bach, warum machen Sie denn nicht auch irgendwas in Instagram oder das, was Sie uns jetzt hier erzählen, so übers Leben in Anführungszeichen, ja? Warum machen Sie das denn nicht auf TikTok oder Instagram oder so? Und ich sage, so, ja, wieso soll ich denn das machen? Ja, damit nicht nur wir das hören, sondern halt noch ganz viele andere. Wahnsinn, ja? Also danke an der Stelle. Und so kam das jetzt eigentlich erst so die letzten, ja, 2 Jahre ungefähr, 2, 3 Jahre, wo ich mich so auf den Weg gemacht habe. Es geht auch natürlich jeder in seinem Tempo, aber bei mir geht es gefühlt gemächlich. Ja, ich würde gerne ein bisschen schneller, aber gut. Vollzeitberuf, Familienpapa und so weiter, das ist ja alles schön und gut, das möchte man ja auch. Aber dass sich das einfach verändert, das wollte ich einfach sagen. Aber hier wieder die Offenheit zu haben, hey, das Kind muss in der 6. Klasse, wie du es jetzt gerade gesagt hast, muss noch nicht wissen, was es mit 18 machen möchte oder ein Leben lang vielleicht vermeintlich machen möchte oder Beruf erlernen soll, ja, sondern erstmal rausfinden, was macht es denn wirklich gerne. Und viele sitzen da, und das finde ich ganz erschreckend, sorry, dann bin ich ruhig, wenn ich die nach den Sommerferien wieder treffe, oder egal nach welchen Ferien, aber nach den Sommerferien finde ich es am allererschreckendsten, 6 Wochen Sommerferien und dann fragt man die ganz begeistert in der ersten Schulwoche immer so dieses Kennenlernen wieder, ja, und Mensch, was habt ihr denn Tolles in den Ferien gemacht? Da kommt nur ein Schulterzucken, genau.
Nein.
Oder, oh, weiß nicht. Nicht so wie du weißt nicht, was du 6 Wochen lang gemacht hast. Musst du irgendwas Tolles gemacht haben? Weiß nicht, nee, gezockt. Ich so, okay, und Schwimmbad, Urlaub, Freunde treffen, Fahrradfahren, Tischtennis spielen, im See baden, ich weiß nicht, ja, im Wald rumrennen. Nö, nö, nö. Ganz, 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 ganz viele. Ich sehe, war da
Wow.
nicht mal im Schwimmbad bei euch oder an einem See oder irgendwo. Nee, meine Mama mag das nicht. Nö, wir machen das nicht. Nee, nee, nee. Und ich sehe, was habt ihr denn dann gemacht, 6 Wochen? Und dann kommt wirklich wirklich, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz häufig. Und da denke ich auch
Wow.
so, genau,
Das
wow.
schreit nach dem zweiten Podcast.
Wir sprengen es hier, gell?
Ja, weil ich gerade, ja, weil, also in meiner Welt läuft das gerade so ein bisschen an. Deswegen, ich sitze gerade vollkommen staunt hier und denke, echt jetzt? Also, na, da machen wir einen zweiten Podcast raus. Weil wir hatten ja hier Gruppen, ne, im Ahrtal, auch Kinder. Und die haben nachher so begeistert erzählt, dass also so Jugendliche, die mitgeholfen haben, ne, hier Haus entkernen und also alles, was natürlich in ihrem Rahmen war, ne, aber die waren nachher begeistert, die haben gesagt, das ist besser als jede Schulferien.
Ja,
Und da
das
habe ich
glaube
immer
ich.
damals gedacht, wie meinen die das? Aber jetzt verstehe ich es langsam. Ah, also ganz ehrlich, Steffen, das schreit nach einem zweiten Podcast. Wir werden auf jeden Fall einen Teil 2 machen.
Sehr
Und da
gerne.
werden wir bestimmt, weil wir haben ja einfach mal, wir sind ja losgaloppiert in diesem Podcast. Wir haben ja mal geguckt, wo führt uns das Ganze hin? Ich merke, da gibt es ganz viele Dinge, wo ich sage, okay, wir gucken mal, dass wir in Zukunft noch einiges machen. Und wenn du jetzt so für den Zuhörer, Lehrer, vielleicht sind es ja auch ein paar Jugendliche, die zuhören, keine Ahnung, oder eben die Eltern, Lehrer. Was würdest du gerne noch vielleicht so als Abschlusssatz mitgeben für den Zuhörer?
Oh, da triffst du mich jetzt ganz unvorbereitet, aber
Das macht nichts, ich mache das immer unheimlich gerne.
ich glaube, diese einfach ein offenes Herz zu haben, also einfach diese Akzeptanz zu haben, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir alle auch unterschiedlich wachsen und uns entwickeln und vor allem die Kinder, also da richte ich mich jetzt auch an die Lehrkräfte, mal diesen Schritt weg von diesem, ah, ich muss doch jetzt diesen Plan und wir müssen doch jetzt das und das tun. Wenn die Beziehung in der Klasse passt, wenn, also da ein Gespür zu entwickeln, ist
Mhm.
jetzt gerade ein Lernen möglich? Macht es jetzt Sinn, das durchzudrücken, ja? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, mal meine Klasse zu nehmen, zu sagen, komm, wir gehen mal auf den Schulhof, setzen uns mal unter einen Baum oder machen hier einen Sitzkreis und wir erzählen einfach mal. Wir gucken mal, was ist denn wirklich der Mensch
Ja.
dahinter? Was bringt das Kind mit? Was bringen die Jugendlichen mit? Wo sind hier die Interessen? Und ja, natürlich wird es nicht, wenn man das zum ersten Mal macht mit einer Gruppe, da großartige Resultate rausspringen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich diese Akzeptanz habe, das auch auszuhalten, wie es du vorhin genannt hast, wo du auf dem Pult saßt, ja, und das einfach mal auch auszuhalten. Allein schon diesen Raum zu geben, diesen Raum zu bieten, und dann wird da ganz viel zurückkommen. Davon bin ich überzeugt. Ja, dass da ganz viel zurückkommt.
Das schön jetzt.
Oh.
Also Steffen, danke für dieses fantastische Gespräch. Ich freue mich von jedem Zuhörer, der jetzt mit dabei war und wirklich bis zum Ende mitgehört hat. Schreibt uns gerne mal Feedback nachher unten auch rein. Von dir, wenn die Leute dich finden wollen, werde ich nachher unten in die Shownotes auf jeden Fall die ganzen Infos noch reingeben. Webseite, keine Ahnung, Instagram, keine, was du alles so hast, das setzen wir auf jeden Fall da unten noch rein. Also danke, danke für dieses wertvolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und für jeden, der mehr wissen will, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auf jeden Fall hier ein Teil 2 geben.
Da freue ich mich drauf, ja. Also auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und für alle, die bisher gehört haben, danke fürs Zuhören. Tragt es in die Welt und ja, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich auf Teil 2.